Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo, liebe Futsal-Enthusiasten. Schön, dass ihr wieder reinhört zum neuen Folge Mr. Futsal, der Podcast, Folge 102. Heute auf der anderen Seite und heute mal die Erstsendung, Sebastian Rauch. Hi Sebastian.
Ja, hallo Daniel und hallo allen zusammen.
Ja, wer bist du? Ja, wer bin ich? Ich bin doch, ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, ich bin der Futsal Economist Daniel Weimer und wir haben heute wieder ein ziemlich straffes Programm, denn obwohl wir jetzt schon im Wochenrhythmus die 2x20 netto machen, es passiert eben unglaublich viel gerade. Da war WM, dann haben wir die Bundesliga, die jetzt wieder losgeht. Dann innerhalb der Regionalligen ging es wieder los. Oder da gab es ein paar Vorfälle und ein paar Sachen, über die man diskutieren muss. Ja, und dann auch noch so ein paar Sonderthemen, die wir immer bringen. Da haben wir auch noch ein paar auf Lager für unsere 2x20 netto dann eigentlich.
Ja, es ist immer was los. Wenn man genau hinschaut, ist immer was los.
Ne? Das stimmt. Und das war ja 3 Wochen eigentlich Bundesliga-Pause. Mhm. Aber der Futsal ist halt so facettenreich.
Facette. Facette. Was für Facetten hast du denn so wahrgenommen? Was haben wir für News in letzter Zeit?
Ja, sollen wir vielleicht, damit auch die Regionalligen nicht so untergehen, vielleicht mal mit den News aus den Regionalligen starten?
Ja, im letzten Podcast habe ich die kurz erwähnt gehabt und dann war irgendwie doch ein anderes Thema. Ja, lass uns mal auf die Regionalligen eingehen. Also, Es läuft in den Regionalligen wieder und wir sehen aber, also gehen wir einfach mal von Regionalliga zu Regionalliga kurz in den News, die Regionalliga West, na, da läuft es auch, heute ist ja Samstag, der Podcast wird ja samstags veröffentlicht, das heißt den Spieltag von heute werden wir wahrscheinlich nicht reflektieren, aber es gibt, also die Regionalliga läuft, es gibt aber ein Team, welches sich aus der Regionalliga entfernt, und zwar der Königsborner SV. Das heißt, die Regionalliga West schrumpft. Sie ist jetzt exakt, ich glaube, auf 10 Teams geschrumpft. Davor waren es nämlich 11. Ja. Das heißt, wir haben jetzt wieder hier eine gerade 10er-Liga. So, ich weiß noch, während Corona haben wir darüber diskutiert, 13 Teams und so weiter, das ist nicht so viel. Jetzt haben wir die 2 Bundesligisten hoch. Und einen Wegfall und wir haben wieder 10. Aber was heißt das für uns als Futsal-Landschaft? Wir haben eine Mannschaft mal wieder weniger, was natürlich echt blöd ist. Und wir machen ja ungern hier die Futsal-Bestatter. Ich habe ja schon davon gesprochen mal. Wir sind Mr. Futsal ist Bestatter des deutschen Futsals hier und da. Also der Teams, wenn sie denn abhanden kommen. Und leider ist der Königsborner SV nicht mehr Teil dieser Futsal.
Hier mit die Todesanzeige des Königsborner SV, früher CCP Unna, also auch seit 2016 waren die schon im Spielbetrieb. Für alle Zuhörer, ihr könnt jetzt auch auf unserer Mr. Futsal Homepage www.mrfutsal.de zusammengeschrieben, unter Futsal Clubs Historie haben wir jetzt euch einmal die aktuellen Clubs mit dem Geburtsdatum sozusagen der Clubs aufgelistet, plus auch die Todesanzeigen, also die Clubs, die nicht mehr im Spielbetrieb sind. Einige Clubs gibt es ja weiterhin außerhalb von Ligen, weil es eingetragene Vereine sind, aber eben für uns ist ja die Todesanzeige die Liga-Todesanzeige. Und wir haben, Sebastian, ja, halte ich fest, 21 Clubs weniger jetzt schon, und Hessen hat noch nicht gemeldet. Ja. Im Gegensatz zum letzten Jahr oder auch vor Corona-Zeit. Und dabei sind, ich lese mal in der Reihenfolge vor, der Zeit, die diese Clubs eben im Futsal aktiv waren. Am Anfang eben SC Bayer Oedingen, damals Strandkreiser Krefeld, seit 2004 im Spielbetrieb gewesen. Das waren die Ältesten.
Stopp. Lass uns kurz hier, ich bin ganz still im Hintergrund. Ich möchte die Schweigeminute dafür einbringen und du nennst uns die verstorbenen Clubs. Das.
Okay, also wie gesagt, es ist das Ranking der von alt zu neu. SC Bayer Oeding 05, Brandenburg 03, Beach Busters Berlin, CF Deportivo Unna Futsal, Füchse Berlin Futsal, Eintracht Braunschweig, Go Rhein-Main Futsal, Alemannia Aachen, Hamburger Lions, SG Union Fans, Königsburger SV, 1894 Berlin, FC Ingolstadt 04, FC Kroatia München, HNT aus Hamburg, FC Sandsack Berlin, BSC Acosta, TV Elverdissen, Rot-Weiß WBG, Somali Community, GSV Berlin und Polizei SV Hannover. Also, diese Clubs nicht mehr auf der Futsal-Landkarte aktuell. Einige eben auch erst kurzfristig im letzten Jahr wären sie dabei gewesen, wie jetzt hier Somali Community, GSV Bielefeld. Aber eben auch echt viele Go Rhein-Main Futsal, früher Germania Oberroden, ja, Eintracht Braunschweig, früher BFC Braunschweig. Also auch viele Regionalligisten oder potenzielle Regionalligisten, weil wir ja bei dem Thema waren.
Ist schon krass, weil man fühlt sich auch mit einigen Clubs so ein bisschen verbunden. Man kennt viele Leute ja auch, ne, die in diesen Clubs aktiv waren, die diesen Club geboren haben. So muss man ja auch sagen, teilweise. Also wenn ich jetzt an Braunschweig denke und an Arne Ruf, an Olcay Irek und an Niklas Nuesko und so weiter. Also all die und die anderen, die dabei beteiligt waren, ist schon echt traurig zu sehen, dass diese jetzt nicht mehr auf der Landkarte sind, also nicht mehr an der Liga da teilnehmen. Und ja, oder an der Regionalliga im Norden auf jeden Fall. Wobei ich überlegen muss, ich überlege gerade, ob da nicht irgendwie, ob die sich nicht umbenannt haben oder sowas. Aber egal. Komm, irgendwie erinnert mich das, was du hier gerade getan hast, an das Standesamt. Wir tragen ein, wer da ist, und wir tragen aus, wer raus ist. Und bei Namensänderung tragen wir das auch ein, hoffen wir.
Ja, genau, wir können auch positive News machen. Wir machen mal die dazugekommen sind. Leider sind das nur 1, 2, 3, 4, 5 Teams. Auch einer davon ist wieder zurückgezogen, sehe ich gerade. Andanolu Türkspor aus dem Niederrhein hier bei uns. Die haben es zurückgezogen. Gegen die hätten wir eigentlich mit der dritten Mannschaft jetzt spielen sollen. Die haben sich zurückgezogen jetzt die Woche. Also haben wir nur 4 neue. Egypt Sportclub aus Hamburg, FC Siemensstadt aus Berlin, Blumenstadt Latinos aus Thüringen und Blumenstadt United aus Thüringen, was mir aber irgendwie auch, weil die beide ja irgendwie ähnlich heißen, so eine Art Studentenliga oder sowas zu sein. Mhm. Ja, also das sind bisher alle 9, mehr nicht.
Ja, gut. Sollten uns hier Fehler unterlaufen, ne? Dass wir vielleicht auch fälschlicherweise Teams aus der Liste nehmen und sozusagen in die Todesliste, oh Gott, das hört sich auch böse an, aber auf diese Liste schieben als Standesamt des deutschen Futsals hier. Ja, dann bitte einfach eine Meldung an uns. Wir korrigieren uns natürlich sehr gerne. Ne? Aber so sieht es aus unserer Sicht aus. Ein größerer Abgang als Zuwachs. Das heißt, eine defizitäre Entwicklung. Leider, keine überschüssige.
Ja, und mir kraut es vor der Meldung der Hessenliga. Also ich schaue jeden Tag, ob die Hessenliga meldet, weil dort lief ja letztes Jahr überhaupt kein Spielbetrieb. Es wurde auch gar kein Spielbetrieb angesetzt. In anderen Ligen wurde ja Spielbetrieb wenigstens angesetzt, sodass die Teams wenigstens den Anreiz hatten, sich wieder ein bisschen zu formieren, auch ein, zwei Spiele zu machen. Hessen hat gar nichts angesetzt. Deshalb, es kraut mir, ich habe gehört, 8 Teams. Ja, das wäre natürlich wieder ein ordentlicher Verlust. Nur eine Liga anstatt 2.
Ja.
Schauen wir mal.
We will see. Hessen meldet euch, macht, gibt Gas. Wir brauchen Daten. Wir wollen das Ganze besser einschätzen lernen, um entsprechend da gewisse Informationen.
Regionalliga West waren wir.
Ja, Regionalliga West,
genau. Also es sieht ja aktuell nach einem Alleingang aus. Der Futsal Panthers Köln weit vorne, 12 Punkte aus, also alles gewonnen und Tordifferenz 34 und alle, die hinter Kölner Panther schon haben, nicht mal 10 Tordifferenz. Also,
wobei man muss sagen, wir haben jetzt nicht den heutigen Spieltag mit einberechnet, aber die Cherusker aus Detmold sind ja auch noch ohne Punktverlust. Die schätze ich auch als relativ stark ein. Ne? Turbo Minden hat jetzt zuletzt ein Spiel verloren. Die waren ja mit weiter vorne. Wuppertal hat auch schon Punkte liegen lassen, schon 6 Punkte insgesamt. Es sieht nach dem Favoriten Köln aus, muss man sagen, nach 4 Spieltagen. Ja. Und es wäre nicht verwunderlich. Und auch man muss auch einfach sagen, diese Dominanz der Kölner ist in dieser Liga jetzt nicht verwunderlich. Der MCA aus Bielefeld ist weg. Und davor waren ja auch die Kölner und Düsseldorf ist natürlich auch raus. Aber wenn wir auf die letzten Jahre der Regionalliga West schauen, sehen wir natürlich die Futsal Panthers Köln und den Primus, den damaligen Primus, den MCH. Die waren auch schon damals wirklich punktemäßig teilweise 10 Punkte vor dem Dritten. Das muss man auch sagen. Ne? Also das heißt, damit verbunden ist es nicht verbunden, dass Köln jetzt als eines der letztjährigen Top-3-Teams, wenn man so will, ne? Also so von der Qualität her jetzt nochmal durch die Strukturentwicklung, die haben sich ja auch noch erweitert und auch die besten Spieler teilweise aus der Liga noch mit reingezogen, aus Wuppertal teilweise, dass sie da jetzt auch diese Differenz haben. Ich glaube, also es wäre jetzt meine Einschätzung, Köln wird am Ende da auch Erster sein und wahrscheinlich auch mit schon vor dem letzten Spieltag.
Ja. Und wenn das Bonn und Black Panthers Bielefeld, wenn jetzt keine neuen Spieler dort sich auftun, scheinen den Absteiger unter sich auszumachen.
Ja,
und ja, sollen wir mal Regionalliga Nord schauen?
Ja, schauen wir mal in den Norden.
Also, genau. was haben wir da? Da haben wir auch nochmal für alle 10 Teams. Und ja, vorne stehen aktuell Teams, gut, sind auch nur 3 gespielt. Ist jetzt noch nicht so repräsentativ, aber hier ist es eben interessant, weil eben die HSV Panthers immer dominiert haben und jetzt kommen eben mal auch Team Yazar, Ali Yazar, Wacker Eagles heute, waren immer oben dabei und jetzt gibt es hier neue Teams und ja, 3 haben jetzt 9 Punkte aus 3 Spielen, das ist TSV Wolmertshausen, also so eine Fußballertruppe meine ich, aber ich vielleicht sage so falsch, ich kenne den Verein noch nicht weit, aber auf jeden Fall nicht lange dabei, erst seit 1-2 Jahren. PTSK Futsal ewig dabei, auch früher als KO Futsal, also 2008 mit Paul Muschiol, schöne Grüße, und Andi Watschlawick aus Kiel. Ja, und FC St. Pauli Futsal, ja, die ja auch an der Bundesliga gekratzt haben. Ja, da scheint erstmal jetzt alles.
Wenn ich jetzt richtig schaue, heute ist ja ein Spitzenspiel in der Liga gewesen oder ist, ne, je nachdem, wann man das hier hört. Woltmarshausen gegen St. Pauli. Da wird wohl die erste Mannschaft vielleicht auch Punkte lassen jetzt da vorne. Mhm. Und dann hier sehe ich auf Platz 4 den FC Maihan. Da gab es doch irgendwie so einen Vorfall im Ticker, oder?
Ja.
Ich habe da was gesehen.
Ja,
was,
richtig.
Kannst du also, das erläutern?
Also da muss ich wirklich, also ich fand das, wie soll ich es anders sagen? Wir wollen wahrgenommen werden als eine ernstzunehmende Sportart. Und der Live-Ticker, der über DFB-Net bereitgestellt wird, ist für mich jedenfalls, weiß nicht, wie du das siehst, ein offizielles Kommunikationstool der Clubs. Damit ist keine Plattform für Späße. Ja, das ist ein offizielles Tool. Und das sollte, wenn wir ernst nehmen, auch offiziell und ernst genutzt werden. Und Mayern hat geschrieben, Lino hat sich eine eigene Bierbank genommen und den Schiri niedergeschlagen. Der Schiri liegt jetzt im Krankenhaus. Gute Besserung.
Oh Gott, ey.
Was soll das? Ja, also es ist weder lustig und es hilft keinem Club in Deutschland, wenn man Leute auch aus Clubsicht, du brauchst ja für den Ticker den Zugang zum DFB-Net. Wer gibt denn den Zugang? Also entweder der Vereinsverantwortliche hat so einen Humor, dann ist es ganz schlimm.
Oh Gott.
Und auch so eine Rechtschreibung, dann ist es ganz schlimm. Oder er gibt seinen Account raus, dass es jemand benutzt und hat da aber auch keine Supervision drauf, ja, keine überwacht das nicht, das ist auch nicht gut. Also, ja, wie siehst du den vor? Ich weiß es nicht überdramatisieren, aber.
Nee, also ich finde das schon richtig, weil wenn du nicht da warst, dann glaubst du den Scheiß vielleicht. Weißt du? Du glaubst diesen Scheiß halt, dass da wirklich da geht es ja nicht darum, dass das irgendwie ein Scherz ist von wegen, oh, hier hat jemand per Fallrückzieher ein Tor gemacht. Das war vielleicht kein Fallrückzieher. Einfach das ist was anderes, als wenn ich hinschreibe, dass ein Schiedsrichter so schwer. Also erstmal, er wurde niedergeschlagen und ins Krankenhaus. Das ist asozial. Sorry, das muss ich so nennen. Das ist auch fachbegrifflich asozial, weil man hier, ich sage es ganz klar, warum fachbegrifflich, ich bin ja Sozialwissenschaftler, das ist fahrlässig schädigend, das ist dem Verein schädigend, dem Sport schädigend, und so eine Scheiße muss man da nicht reinschreiben. Das ist meine Meinung dazu, ganz einfach, und ich frage mich gerade, hat der FC Maihan oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, sich da mal das korrigiert? Hat man das korrigiert? Hat man da vielleicht mal Stellung zugenommen? Natürlich sehen das nicht viele Leute. Natürlich sehen das vielleicht eine Handvoll Leute. Aber solche Informationen spreaden sich dann. Das sind so typische Fake News am Ende des Tages. Ne, so, die spreaden sich dann im Social Media. Dann auf einmal siehst du einen Beitrag dazu. Und dann ist da zum Glück mal jemand, der sagt im Kommentar, ey, halt die Füße still, ist gar nicht so passiert. Das ist ein Scherz gewesen, aber es ist ein schlechter Scherz. Und das finde ich, ist nicht korrekt. Das, da sollte sich der Verein für verantwortlich fühlen, weil man hat keine Live-Bilder. Menschen glauben den Scheiß. Und das ist gefährlich. Das ist ganz gefährliches Dummerei-Wissens in der Hinsicht. Da geht es nicht um also es gibt ja Menschen, die kritisieren übers Netz mal Leute und sonst. Das ist doch völlig in Ordnung. Aber hier geht es um eine komplett falsche Realität, die dargestellt wird, die auch noch dem Sport und dem Menschen, das ist Gewalt, die dort die da propagiert wird als Spaß. Das ist für mich, das ist für mich,
doppelt schlimm, sorry,
das ist nicht mehr, das ist nicht sauber, da muss man, also aus meiner Sicht müsste auch der Verband bei sowas hier und da mal reingucken und sich fragen, okay, gibt es da nicht sogar vielleicht auf juristischer Basis eine Vorgehensweise, um sowas zu unterbinden?
Ja, es ist ein offizielles Kommunikationstool. Ja. Und eigentlich dürfen nur Informationen dort auch publiziert werden, die dem tatsächlichen Spielverlauf entsprechend. Ja. Ja, sonst ist das ja, also ich will es jetzt auch nicht überpropagieren, aber. Ja, aber
das ist, wie gesagt, das ist ja nicht, das ist ja keine Falschmeldung nur, das ist wirklich, das ist Gewaltverherrlichung.
Ja, das stimmt.
Ja. Das ist Gewaltverherrlichung und das ist, sorry, dann setzt, wer sitzt da an so einem Ticker? Sorry, genau. Ist das ein 12-Jähriger? Sorry, also das darf nicht sein. Ja. Das ist einfach, das ist falsch. Und damit verbunden sollte man...
Und auch nochmal an die anderen Bundesliga-Clubs, bitte den Live-Ticker pflegen. Bundesliga, Live-Ticker pflegen,
also, ist unsere Aufgabe. Wenn man den so pflegt, dann lieber nicht. Nee,
dann nicht.
Dann lieber nicht, dann lass den still. Gut. Also wenn man da so einen Scheiß reinschreibt, dann lass den still.
Reichen auch Tore, vielleicht noch, reichen eigentlich Tore. Dann ist ja schon allen gedient, dass man dieses Erlebnis so ein bisschen parallel miterleben kann, wie steht's und genau. So, ne? Das ist ja dann alles okay.
Darum geht's ja. Ein Live-Ticker ist ja primär erstmal Ergebnis. Ich will ja nur ein Ergebnis sehen. Und wenn du hinschreibst, ein Tor ist gefallen und der Spieler hat es geschossen, muss keine große Geschichte hinzudichten, muss da keine Satire oder sonst was rausmachen. Das ist alles in Ordnung. Hauptsache Information, das ist ein Live-Ticker erstmal, aber nicht solche falschen Informationen, die sogar gewaltverherrlichend sind. Das ist asozial.
Das stimmt. Dann lass uns mal weiter rüber.
Ja.
Asozial ist echt kein guter Überleiter zur Regionalliga Nordost. Das ist kein Überleiter. Zur Regionalliga Nordost und das ist ja so ein bisschen das Sorgenkind aktuell in Deutschland, denn nochmal für alle, die jetzt nicht drin sind, so, man hat die Regionalliga Nordost aufgrund der hohen Reichweiten geteilt in eine Nord- und eine Südstaffel. Ich weiß auch, dass es da schon Kritik damals gab, das so zu trennen, mit nur 8 Teams und dann auch noch in 2 Fünfergruppen, Gruppen, glaube ich, zu splitten. Die 6. sogar, 1, 2, 3, ja, 6 in der einen und 5 waren es in der anderen und man hat eben eigentlich schon ein paar Clubs gesagt, naja, lass doch lieber zusammenspielen, wer weiß, wer austritt. Und jetzt ist leider echt der Super-GAU in der Gruppe Süd zu verzeichnen. Gruppe Nord mit 6 Teams läuft. Ja, da sind alle noch im Spielbetrieb. 4 Spiele gespielt. Kroatien vorneweg. SD Kroatien Berlin. Ja. Und
Liria.
Genau, Beach United war noch dabei.
Liria, so. Kroatien Berlin und Beach United, genau.
Und in der Staffel Süd jedoch. Ja, da sollten eigentlich auch 6 Teams starten, aber davon leben jetzt nur noch 3. Also 1894 Berlin 2, Insolvenz, erstes Team. Ja, 1894 ist nun von der Landkarte verschwunden. BSG Chemie Leipzig zieht sich wohl zurück, ist noch nicht offiziell, aber da gab es dann eben auch schon abgesagte Spiele. Und Kinnheim Halle auch weg.
Ja. Wobei ich frage mich gerade, es sind halt, na, wir sehen hier, wenn man sich diesen Spieltag anschaut, wirklich Absetzung, Nichtantritt. Das wirkt wirklich, wenn man sich sowas anschaut, da denkt man so, okay, das ist, was ist das für eine Liga?
Ne? Ja, sorry. Eine Regionalliga.
Zweite Liga.
Wenn wir eben darüber sprechen, dass der Fußball sich leider immer noch mit dem Fußball vergleichen muss bei Futsal-Externen, die den Sport nicht kennen. Und es läuft halt alles über das DFB-Netz, also ist es ja irgendwie im Fußballsystem. Ja, und dann klickst du Regionalliga ab und an und siehst das.
Okay, macht bloß keine Werbung mit dieser Liga. Das ist keine Werbung. Ja, aber wir sehen hier auf jeden Fall, also der FC Carl Zeiss Jena, Futsal, die nehmen die Sache wohl ernst. Ich sehe auch da medientechnisch bei Social Media immer wieder was. Die machen mir da auf jeden Fall optimistische Stimmung, muss ich sagen. Also da ein bisschen Optimismus trotz der Struktur dort. Ja, und ich glaube, in der Nord-Tabelle wird's, ja, Liri hat schon ein Spiel verloren, wenn ich das richtig sehe, aber da könnten 2, 3 Mannschaften oben sicherlich ein Wort mitreden. Und ja, dann werden wir sehen, wer davon dann in die entsprechende Aufstiegsrunde kommt, ne, am Ende des Tages.
Ja.
Ja, aber ob das die richtige Entscheidung war, diese Regionalliga zu trennen,
Ja.
ich weiß es nicht. Das eine ist ja auch mehr
Wahrscheinlich
oder
nicht.
weniger, die Nordliga ist ja auch mehr oder weniger eine Berlin-Liga, wenn man sich mal die ganzen Teams anschaut, mit
Das stimmt,
Potsdam.
ja. Da
Also,
gibt es auch weiter nichts mehr, leider.
ja, das ist eine
So.
Berlin-Stadtliga. Ja, kommen wir in den Süden. Da ist doch auch interessant. Da haben wir doch ein paar Teams, die sich auch sicherlich um die Bundesliga bemühen werden. Also alle natürlich aus den Regionalligen, aber hier sehen wir schon aus der Vergangenheit, der Süden ja auch schon mit einer der stärksten Regionalverbände in der Vergangenheit gewesen, in der nahen Vergangenheit auf jeden Fall. Und hier sehen wir vorneweg, ja, unsere Sympathikus aus Regensburg, Jahn Regensburg. Ja.
Ja.
Also die sehen wir vorne, dann Weilimdorf 2, die aber nicht
So,
aufsteigen
haben
können.
wir zwei Spiele gespielt, nochmal für alle, die jetzt nicht in der Liga sind, waren erst zwei Spieltage.
Ja, aber man sieht schon, die anderen Mannschaften haben allesamt schon in gewissen Grade Punkte gelassen. Natürlich TSV Neuhied hat erst ein Spiel gehabt. Und aber sonst sieht man hier schon Punktverlust. Ist jetzt keine Tendenz, aber wir wissen, dass Regensburg wahrscheinlich jetzt nicht Siebter wird. Ne? Davon gehen wir mal aus. Und Regensburg wird da wohl ein Wort mitspielen wollen. Interessanterweise, Daniel, haben die Betonboys München beim SV Paas Neu-Isenburg letzte Woche 14 zu 4 und so deutlich auch verloren.
Das
Was
stimmt.
sagt uns das? Was würdest du dazu sagen?
Ja, das war so eher so unsere interne ja auch Diskussion. Was passiert jetzt in dieser Verbindung des Hauptsponsors Mepox, der beim SFC Stuttgart, Futsal Club Stuttgart, ja involviert ist in der Bundesliga und bei Beton Boys auch als Sponsor agiert hat? Verschiebt sich jetzt das Kapital hin zur Bundesligamannschaft und man lässt die Beton Boys jetzt alleine oder mit weniger Kapital werkeln? Oder zieht man die auch noch hoch in die Bundesliga? Ja, also und die erste deutliche Niederlage scheint ja Theorie 2 zu stützen, dass man hier Gelder und Spieler abgezogen hat und die Beton Boys vielleicht nicht mehr zu den Favoriten auf die Liga zählt, die sie ja vielleicht gewesen wären unter der alten Stärke. Vielleicht war es auch nur eben ein Spiel, das war auswärts in Neu-Isenburg, aber
Ist auch
wie weit ist
weit
Neu-Isenburg?
weg, ne? Neu-Isenburg, das ist ja schon
Nicht,
auch eine weite Fahrt
das muss
für
man
die
schon nebenbei
Münchner.
googeln, ja. Ist das nicht in.
Ja, das ist da, boah, ist das nicht schon Richtung Hessen da oben?
Ich guck mal auf die Mr. Futsal Club Landkarte. Ja,
Oh,
auch nochmal für alle
das haben wir
Zuhörer,
auch.
auch auf unserer
Boah,
Website, die wir
was
immer
sind wir für ein
pflegen.
fantastisches
Richtig, ja.
Futsalstandesamt?
Seht ihr alle Clubs mit
Mit allen
Standort und
Daten.
Region? Die sind alle da. Und da Paas Neu-Isenburg. Wo haben wir die Jungs? Muss ich mal hier. Ja, also du kannst mal weiterreden. Ich guck mal in der Zwischenzeit, wo das nochmal ist.
Kannst du einfach hier googeln. Mache
Ja, ich
Google.
wollte trotzdem
Dann
nochmal
siehst du,
die.
bei Frankfurt ist das.
Ja,
Bei
stimmt.
Frankfurt.
Ja.
Ist fast Frankfurt, Frankfurter Stadtteil hier fast.
Futsal-Region Rhein-Main haben wir es genannt.
Ja, irgendwo bei Frankfurt da. Passt. Auf jeden Fall, dort haben die Betonboys München verloren. Deutet darauf hin, dass der Geldgeber Mepox sich wahrscheinlich eher um den Stuttgarter Futsalclub in der Bundesliga kümmert mittlerweile. Also das lässt sich auf jeden Fall ausdrücken im Süden. Daniel, lass uns auf die letzte Regionalliga kommen.
Ja.
Es gibt nämlich noch eine, die im
Ja.
Südwesten, die im
Richtig.
Südwesten. Und die soll auch meines Wissens nach in einer Woche starten, am
Ist
16.10.
online, ich sehe jetzt gerade. Ist online eingetragen, ist jetzt
Ja,
verfügbar bei DFBnet. Ah, siehst du.
sechs Teams.
Ja, alle
Also,
da. Alle die letzten, oder? Wann jetzt?
das ist
Oder?
doch
Ja.
erfreulich,
Ja.
dass der Südwesten, der früher so ein bisschen belächelt wurde, muss ich ja ehrlich sagen. Manch einer hat ihn belächelt. Ich habe immer genau hingeschaut. Ich verfolge die Mainzer ja auch interessanterweise. Wir sehen auch im Südwesten auf einmal so Clubs, die eigentlich ursprünglich im Süden tätig waren. Futsal Nova Club beispielsweise. Die sind ja rübergegangen, um sich vielleicht auch Chancen zu wahren für die
Ja,
Bundesliga.
genau.
Ja, aber hier haben wir sechs Teams, die wollen am 16.10. starten. Ich drücke fest die Daumen, ja, und freue mich auf die Südwestregionalliga, um dort in den nächsten Wochen dann auch mal reinzuschauen. Vielleicht sogar mal mit einem Live-Ticker, wo dann nicht Schiedsrichter mit Bänken erschlagen werden. Ja, das wäre nett.
Ja, richtig. Ja, haben wir einen guten Abriss gemacht über unsere Regionalligen, dass wir die auch nicht vergessen. Unterhalb der
Ja.
Regionalligen gibt es ja leider kaum noch Spielbetrieb, außer in Westfalen, Niederrhein, Mittelrhein und in Hamburg und Berlin und in der Liga. Das waren, glaube ich, alle Ligen unterhalb der Regionalligen. Bayern noch eine. Ja, also
Dann
das.
haben wir doch, haben wir doch unsere News jetzt abgedeckt,
super,
oder?
Ja, dann wollen wir weiter. Was hast du als nächstes auf der Newsliste?
Ach, News habe ich. Ich würde schon fast mit Themen starten. Ich würde schon gerne so ein bisschen.
Wir haben auch, ist auch viel Zeit rum. Ja, soll ich deine 24 Minuten mal starten? Willst du starten?
Meine 24 Minuten, hast du schon draufgesetzt?
Nix. Wir bleiben dabei. Ich muss hier unser Airhorn suchen. Willst du starten?
Ja, du kommst ja auch noch mit einem Thema wahrscheinlich.
Ja.
Und ich hab so zwei Themen, mit denen ich so ein bisschen mit dir hier.
Okay, los geht's. Dann starte mal deine zwei
Themen. Ja, also zunächst würde ich gerne über das WM-Finale sprechen zwischen Portugal und Argentinien. Mhm. Wir haben jetzt, also unser letzter Podcast hat ja das WM-Finale mehr oder weniger oder stand vor dem WM-Finale. Jetzt stehen wir nach dem WM-Finale und wir haben einen neuen Weltmeister. Einen neuen Weltmeister, jemand, der noch nie zuvor Weltmeister war, und zwar das Land und die Nation und das Nationalteam Portugals ist neuer Weltmeister im Futsal.
Portugal.
haben gegen Argentinien gewonnen. War ein knappes Spiel. Und das haben wir hoffentlich alle da draußen verfolgt. Ich hoffe, alle haben zumindest die Highlights gesehen. Ich hoffe natürlich auch mein ganzes Spiel, weil es war ein Spiel mit ganz, ganz interessanten Szenen und auch von einem Spielverlauf, wo auch Taktikfüchse sicherlich Interesse dran haben könnten. Denn man muss sagen, Argentinien ist, da haben wir schon so ein bisschen geschlussfolgert, kein Team, das irgendwie eine Ach- und Krach-Offensive darbietet und nach vorne geht und dann unter Druck setzt und so weiter. Das sind sehr effiziente, ist eine sehr effiziente Futsalschule, schon fast Weimarsche Futsaltheorie. und dann gab es diese Szene, das muss man sagen, die man hoffentlich auch gesehen hat, von für mich einen der bisher besten Spieler des Turniers, Boruto. Und der war wirklich, für mich war das in der Vorrunde, wie auch in den Playoffs, in den K.O.-Spielen dann, einer der besten Spieler. Und was hat er gemacht, Daniel? Kannst du uns das mal aus deiner Sicht sagen? Was hat er gemacht in der Szene?
Ja, er würde sagen, seine Hand, der Bauch, Ricardinhos Bauch ist an seine Hand, an seine Faust geflogen, würde er wahrscheinlich behaupten. Ja, objektive Betrachter würden sagen, er hat ihn einfach in den Bauch geboxt. Einfach im Spielverlauf, rotzefrech. Ja, oder?
Ja, der hat einfach Ricardinho geboxt. Das muss man sich vorstellen.
Mitte
der ersten Halbzeit,
der hat den Goat geboxt.
Boxt der Ricardinho in der Szene, wo Ricardinho hinten rechts den Ball hat im Aufbauspiel, als Ala, sehr weit außen, total nichts machen kann.
Ja.
Ja, und dann boxt er den da. Und dann wird da muss ich sagen, hier bei solchen Szenen finde ich den Videobeweis sehr gut. Bei Toren, das finde ich immer so, beim Fußball kennst du ja Abseits und so einen Scheiß. Man lasst das bloß weg aus meiner Sicht. Aber bei Tätlichkeiten dieser Art, wo jemand im Bauch boxt, und dann tut er noch so, als würde nichts gewesen sein. Also da muss ich sagen, okay, diese Spieler kennen wir ja nicht vom Charakter. Aber der Spieler Boruto ist eigentlich ein brutaler Spieler. Hat aber hier,
brutal.
Das war ein Bärendienst für sein Team, weil, weißt du was?
Ja, das war der Knackpunkt.
Das war der Knackpunkt, das war so krass, weil Boruto, Argentinien ist im Spiel, war für mich auch von der Spielanlage interessant. Und dann ist aus meiner Sicht einer der besten Spieler Argentiniens, wenn nicht der beste Spieler Argentiniens, somit aus dem Spiel raus. Und Portugal macht dann auf Basis dieser Überzahl das 1-0. Und dann hat man gesehen, wie Portugal taktisch, auch der Trainer, das muss man auch ganz ehrlich sagen, also hier auch natürlich den portugiesischen Trainer Jorge Brás heißt er, glaube ich, muss man auch ganz klar sagen, das war dann Futsal-Taktik vom Feinsten. Portugal hat bis zu dieser roten Karte von Boruto natürlich sind dafür zu veranlagt gewesen, vorne drauf zu gehen, also die wollten halt, mussten kontrollieren, aber mit dem 1-0 mussten sie nicht mehr so risikoreich spielen. Warum? Weil Argentinien eben keine Mannschaft ist, die dann das Spiel macht. oder nicht gewohnt ist, das Spiel so zu machen, dass sie das 1-0 aufholen müssen. Mhm. Das war jetzt nicht so, dass man gesehen hat, oh, Argentinien ist auf einmal eine Klasse schlechter dadurch. Nein, nein, nein. Die haben auch ohne Boruto wunderbar mitgehalten. Aber man hat gemerkt, es fehlt dieser Punch, weil es nicht deren Spiel war, auf einmal aus einem Rückstand zu kommen. Na, Argentinien ist so eine, vielleicht so ein bisschen auch, was wir im Fußball früher mal so den italienischen Fußball genannt haben, 1-0 führen und dann gucken wir mal, dass wir kein Tor kassieren und vielleicht noch einen draufsetzen. Dieses Catenaccio in Light, würde ich sagen. Und das hat man dann gesehen, das Spiel ist durch diese rote Karte komplett gegen das, ich sag mal, den Matchplan von Argentinien gelaufen. Und deswegen habe ich den Punkt auch genommen, weil mir beim Kommentator des Finales, der ist ein englischer Kommentator von der FIFA, denke ich, der für den litauischen Sender dort, ich habe das ja auf dem litauischen Sender, haben wir das ja geguckt, und der sagte, dass der Trainer Portugals etwas sagt und das hat das Spiel auch irgendwie wiedergegeben von Portugal. Der Trainer, also Jorge Brás, sagt, hat laut Kommentator gesagt, Futsal ist ein Spiel der Improvisation. Und man hat gesehen, wie gut Portugal auf bestimmte Szenarien im Spiel reagieren konnte, auch in diesem Finale. Und das ist eine schöne Philosophie, finde ich, und zeigt wieder auch, dass auf allerhöchstem Niveau halt das individuelle Entscheiden und damit auch verbundene Kreativität halt entscheidende Faktoren sind. Ne? Und es gibt ja, ich hab dann so ein bisschen recherchiert nochmal, um das wirklich auch mal begründen wissenschaftlich, und es gibt ja das sogenannte Ashby's Law, das Ashby'sche Gesetz. Ich weiß nicht, ob man das kennt. Aber das heißt, die erzeugten dynamischen und komplexen Problemsysteme eines Spiels. Also wir haben ja vor uns einen Gegner, den können wir nicht immer als direkte Variable annehmen. Aber ich versuche es mal einfach auszudrücken. Aber sagen wir es mal so, ein komplexes und dynamisches Problemsystem benötigt immer mindestens ein so dynamisches und komplexes Lösungssystem. Das heißt, man passt sich immer situativ an auf die Situation und dadurch entsteht sogenannte Improvisation. Und das finde ich ganz interessant, dass dieser Jorge Brás sozusagen auch Ashby's Law berücksichtigt. Auch wenn man das nicht vielleicht direkt versteht, aber vielleicht setzt das hier jetzt gerade bei manch einen vielleicht auch mal ein Pflänzchen oder ein Samen, was auch immer, der dann wächst in der Zukunft. Mhm. Aber man muss einfach, in diesem Moment muss man einfach sagen, Riesencredits an Portugal. Die haben, und das muss man jetzt auch mal, für alle, denen es nicht bewusst ist, die letzten beiden Turniere bei der EM 2018, wer hat es gewonnen? Portugal. Mhm. Dieses WM-Turnier, wer hat es gewonnen? Portugal. Wer hat zwei der letzten drei Champions-League-Titel gewonnen? Portugiesische Teams, und zwar in dem Sinne Sporting Lissabon. Das heißt, wir reden hier gerade von einer portugiesischen Futsal-Epoche. Und hier muss man verstehen, wie das passiert. Hier muss man, wenn man jetzt wirklich lernen will, aus dieser Dominanz der Portugiesen, die wir jetzt mit den Ergebnissen nachvollziehen können, die letzten 3-4 Jahre, sehen wir also hier ganz klar, Portugal ist das Nonplusultra im Weltfutsal. So darf man das jetzt sagen. Und ja, erstmal haben sie mit Jorge Brás wirklich einen echt Weltklasse-Trainer. Der hat das portugiesische Spiel wirklich Schritt für Schritt mit Konzept und detaillierten Prozessen und Anpassungen entwickelt. Ne? Und das gesamte taktische Konzept mit der individuellen Entwicklung seiner Spieler entwickelt. Der hat nichts draufgesetzt. Der hat immer geschaut, wie sich die Spieler entwickeln. Und da war Ricardinho natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Ricardinho, den darf man nicht vergessen. Mhm. Für mich, ich will jetzt auch nicht zu viel reden, ich lasse dir gleich auch noch ein bisschen Raum, sorry, aber es ist ja gerade meine Halbzeit. Aber Ricardinho ist für mich durch diesen Titel auch zum besten Spieler der Welt geworden, aller Zeiten. Für mich hat er Falcao überholt, würde ich sagen, weil Falcao für mich immer auch so ein bisschen Showspieler war, Show. Also der hat Show betrieben, beziehungsweise wurde auch immer so gehypt. Ricardinho wurde natürlich auch gehypt, aber bei Ricardinho, der hat einfach alles gewonnen. Wie oft hat er mit die beste Liga der Welt dominiert in Spanien? Hat in allen Ländern, wo er gespielt hat, die Titel gewonnen, ja, in Ligen, und hat die Champions League gewonnen, Europameister, Weltmeister, in einer Zeit, wo sich viele drum streiten, als Falcao seine ersten Titel gewonnen hat im Weltfußball, da war nur Spanien noch da. Da war nicht viel Konkurrenz. Heute sehen wir ein viel komplexeres Spiel. Und Ricardinho, muss man auch sagen, wenn man das Verhältnis zwischen Ricardinho und Portugal oder dem portugiesischen Spiel reflektieren möchte, je älter Ricardinho wurde, desto mehr hat er auch als Teamplayer agiert. Ne, das haben wir in unserer WhatsApp-Gruppe auch schon mal reflektiert. Christian hat dazu auch mal was geschrieben. Also Als Teamplayer hat er mehr und mehr agiert und hat auch weniger Spielzeit bekommen vom Trainer, muss man auch sagen. Früher war alles Ricardinho bei Portugal. Ich kann mich noch an 2012 erinnern. EM war das, glaube ich. Oder 2000, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Aber es war WM, glaube ich. Aber da war alles auf Ricardinho gesetzt. Aber weil Ricardinho sich mehr und mehr zurückgenommen hat, auch wegen des Alters und der Erfahrung und der Trainer hat das so gewollt, dann wahrscheinlich auch, dadurch konnten andere Spieler mehr Raum erhalten und sich individuell entwickeln, beziehungsweise auch auf dem Platz entfalten, was die allgemeine Team-Performance angeht. Und diese Spieler sind jetzt auf einem anderen Level. Und das heißt, für viele noch vor kurzem relativ unbekannte Spieler wie Pani, wie Erik, wie Alfonso, Thiago Brito oder auch der Youngster Siki, der Pivot bei Sporting, der die Champions League gewonnen hat. Die haben alle zunehmend Verantwortung übernommen und sich entwickelt. Und jetzt haben wir da ein Team, das sich durch diesen Weltmeistertitel wirklich auch den verdienten Lohn geholt hat. Natürlich hat Argentinien auch einen großen Teil dazu beigetragen, aber du musst solche Spiele in der Situation dann für dich greifen. Und das hat dieses Team um den Trainer und den Einzelspielern. Ich habe schon nach dem Champions League-Erfolg von Sporting diese portugiesische Futsal-Philosophie derart gelobt und man sieht sie jetzt auch in der Nationalmannschaft. Und es ist nicht verwunderlich, dass wir jetzt hier eine Dominante haben, eine Hegemonie des Futsals aus Portugal. Deswegen herzlichen Glückwunsch in Portugal.
Also ich kenne ja, da hast du super analysiert, da würde ich gar nicht draufpacken, weil ich das genauso unterstütze. Ich bin jetzt nur gespannt, vielleicht Blick in die Zukunft, was passiert ohne Ricardinho. Er ist eben jetzt älter, er spielt jetzt auch. Wo spielt er eigentlich? Ist er noch in Frankreich bei Access Paris? Ich muss jetzt eigentlich mal nachschauen, wo er überhaupt aktuell spielt. Die sind ja in die zweite Liga abgestiegen worden. Und wo jetzt eigentlich Ricardinho, ob er da jetzt im Kader ist, egal. Aber was kommt jetzt? Denn man muss ihn natürlich jetzt von ihm lösen. Er war jetzt ja auch eher so, hat ja auch gut als Fixo da dem Team Struktur gegeben. Was ja auch nochmal so ein Hinweis ist, dass er da auch seine Rolle verändert sieht ein bisschen. Fand ich auch ganz gut. Ich fand noch einen anderen Aspekt ganz, ganz nett, den ich immer amüsant fand. Den Trainer von Argentinien, Matthias Luquix.
Kannst du ihn nicht aussprechen?
Nee, sag mal.
Ich wage es jetzt auch nicht.
Ja, siehst du, ja. Super. Aber der hat, super ja, jung. Bitte. Ja, und sieht ja aus wie unser Daniel Ramon Sabals, haben wir intern gesagt. Super junger Trainer, 35 Jahre alt. Hat sich 2012 so stark verletzt bei der WM, dass er seine Futsal-Karriere beenden musste. Deshalb ist er so jung. Also er war Stammspieler in der argentinischen 5 und war auch in Spanien hat er gespielt, damals dann bei Inter Movistar. Also war auch ein guter Spieler und mit 35 einmal Weltmeister, Vize-Weltmeister. Ja, kann man mal machen, oder?
Mal machen mit 35. Ich glaube, wir sind ein bisschen älter als 35, so ein, zwei Jahre. Und wir haben diese Titel nicht nachzuweisen. Also ein guter Mann. Und wie gesagt, hätte Boruto da die Geschichte nicht in die richtige Richtung für Portugal gelenkt. Wir wissen nicht, ob er jetzt auch einer der jüngsten Weltmeister als Trainer gewesen wäre. Ne? Also ist ein wahnsinniges Trainertalent, muss man sagen. Hat diese Mannschaft auch weiterentwickelt aus Argentinien. Irgendwie ist das auch komisch, dass niemand Argentinien immer so auf dem Radar hatte. Ne? Es ist einfach mit Portugal zusammen, hat man auch gesehen, natürlich Brasilien gehört auch noch dazu und so weiter, aber schon noch ein Tick
interessanter. Ja, weil die Liga nicht so bei uns, gerade in Europa, nicht so richtig wahrgenommen wird. Die ist auch nicht so professionell wie jetzt die europäischen Top-Ligen, was ja nicht bedeutet, dass die Spieler, die sich in diese Ligen selektieren, gut sind.
Ja.
Nur weil sie weniger Geld verdienen. Dasselbe Problem haben wir ja auch in Deutschland. Also unsere deutschen Spieler, die in der Bundesliga spielen, sind vielleicht auf dem Niveau zweite, dritte Liga Spanien. Ja, und nimmt halt auch dann keiner so wahr, verdienen halt weniger als die anderen Spieler in Spanien. Ja, aber, und das es kann natürlich auch daran liegen, weiß man nicht,
warum. Du bringst mich auf eine Idee. Gerade kommt mir der Gedanke, Argentinien wäre eigentlich eine Futsal-Nation, an der sich Deutschland sehr gut orientieren könnte. Von der Spielphilosophie, dass man halt hier schaut, was ist das Beste für, ne, effektivste für die Spieler. Ne? Dass da können sie am argentinischen Spiel wunderbar was ablesen. Und auch natürlich von der gewissen Struktur. Argentinien ist zwar, die Liga ist professionell, aber vielleicht nicht so für uns bekannt und vielleicht auch nicht so professionell wie die Nachbarländer oder besser wie Brasilien oder auch wie halt die großen Ligen aus Spanien oder Portugal. Ne? Natürlich nicht. Auch Italien ist natürlich auch
Sagen wir
strukturell.
es nicht so kapitalintensiv, professionell.
Genau.
Auf der Orga-Ebene
Wunderbar.
kann es besser sein als Spanien und Brasilien. Das wissen wir nicht, wie das deine
Ja.
Clubs aussieht, aber nicht so kapitalintensiv auf jeden Fall wie
Genau.
Brasilien und
Da
Spanien.
wollen wir ein
Ja.
bisschen ökonomischen Sprech
Ja,
reden.
ja.
Kapital. Also es wird nicht so viel Geld reingesteckt, vereinfacht
Ja.
gesagt. Genau, und aber dennoch, genau das ist es. Da kann Deutschland eine ganze Menge, ich finde, auch von der Futsal-Philosophie lernen. Ja? Und vielleicht sogar mehr als aus einer brasilianischen oder spanischen Futsal-Philosophie. Da, na, natürlich kannst du natürlich in der Ausbildung wunderbar an der spanischen Philosophie zum Thema Individualtaktik und Technik lernen, aber das hat Argentinien ja auch mit vereinbart. So, nur dass Argentinien, dass das jetzt richtig einsetzt. Die Spanier setzen es auch richtig ein. Die haben aber die ganze Ausbildung dazu. Wenn du jetzt aber mehr oder weniger die Gruppentaktik spielen willst, aber du kannst die Individualtaktik nicht und die Technik dazu, dann pass es an. Und die Argentinier passen es wunderbar an. Die einzelnen Spieler sind jetzt auch nicht die für uns bekannt, die größten Futsaler der Welt, aber sie sind ein wahnsinnig gutes Team, das kollektiv basiert auf den individuellen ja, Strukturen und jeder Spieler passt perfekt in diese Taktik, weil die Taktik aus den Spielern entsteht. Und das wird effektiv dort umgesetzt. Und deswegen ist auch der Trainer da, wie du ihn gerade, ja, unser Daniel Ra Ramon Sabals, der übrigens auch als wunderbares Double gelten könnte für den argentinischen Nationaltrainer, falls er mal ausfällt. Spricht er auch
Total, ja,
Spanisch?
total.
Da Daniel, ne, da könnt
Ja,
ihr auch mal ein
klar,
Video machen.
ja.
Spricht er auch Spanisch? Zack, eben
Passt
kurz
schon.
einmal dahin. Wird kaum auffallen, würde ich sagen. Ja, aber da kann sich Deutschland dran orientieren. Das wäre für mich so eine Nation, wenn man sich mal überlegt, so an welchen Top-Team kann man sich wirklich orientieren in der Philosophie? Argentinien würde ich hier auf jeden Fall in den Mittelpunkt rücken. Ja, und dann natürlich aus jeder Philosophie was mitnehmen, auch aus Portugal, Spanien und so weiter. Und Portugal hat es natürlich jetzt unter Beweis gestellt, wie man sukzessive Entwicklungen betreibt. Das ist, der Trainer ist seit Jahr, ist ja schon gefühlt Jahrzehnte dort und der
Ja, der
arbeitet
kam
mit
wohl
diesem Team.
2016 als
Ja,
Co-Trainer für
gefühlt.
Diego Giostozzi zurück,
Ja,
der damals
gefühlt
eben
sage ich jetzt
Co-Trainer.
gerade. Ne? Der hat jetzt wirklich eine halbe Dekade hat halt gearbeitet und hat wirklich von Jahr zu Jahr Fortschritte erzeugt. Und das ist, ja, und natürlich hat Deutschland nicht dieses Spielerpotenzial und wir brauchen es auch nicht mit Portugal vergleichen. Das ist alles Schwachsinn. Was ich aber sagen will, ist die Philosophie da drin erkennen. Diese Kleinschrittigkeit und auf welchem Baustein baue ich es auf. Natürlich bist du in 5 Jahren nicht da, wo Portugal ist, aber vielleicht bist du in 5 Jahren da, wo, weiß ich nicht. Wo Polen ist, dann bist du auch schon auf einem guten Niveau. So muss man einfach sagen. So. Und dann kämpfst du auch mal um eine Teilnahme an zu einer Europameisterschaft. Eine WM ist noch weit, weit weg. Das muss man einfach sagen. Wenn du dir jetzt nicht hier aus Curitiba, aus Brasilien, die deutschen Pässe, die Spieler, die Profis mit deutschen Pässen rüberziehst nach Deutschland, dann musst du hier Spieler entwickeln. Und dann musst du halt sukzessive denken. Und das hat Portugal wunderbar gemacht.
Ich sehe gerade ganz
Und
witzig auf der Seite, ich bin ja auf so einer Seite, die über den Trainer kurz berichtet, von der FIFA, und dort gibt es, ein Bild, kann ich nur so beschreiben, was der argentinische Fußballverband gepostet hat. Und da hat 2020 hat die Nationalmannschaft eben die Qualifikation in Südamerika irgendwie gewonnen. Genau, sie haben es qualifiziert. Und das Bild aus der Kabine, das sieht aus wie bei uns Kreisliga C. Eine richtig kleine Kabine, ja, da ist nichts
Den
mit
Link
Zukunft.
musst du mir gleich mal
Ja, den muss
schicken.
ich gleich, den muss ich gleich mal schicken. Kann ich auch in die Shownotes eigentlich reinpacken.
Aber
Das ist echt witzig.
Daniel, wir haben jetzt sportlich das Spiel und die Philosophie umrissen. Ich hätte noch eine andere Frage an dich. Und
Ja.
zwar zum Thema, das haben wir auch schon während des Finales, also wenn man mal wüsste, was wir alles so während des Finales erkennen und diskutieren, das Thema rote Karten und gelb-rote Karten im Futsal. Wir sehen nach dieser Tätlichkeit von Borutto, der Spieler ist raus, das ist disqualifiziert und wird wahrscheinlich auch dann die nächsten offiziellen Spiele fehlen. Aber dann ist die Mannschaft für 3 Minuten in Unterzahl. Und jetzt ist für mich die Frage, wie schätzt du das Thema rote Karten und gelbe roten Karten ein von der Bestrafung her? Würdest du, also da haben wir darüber diskutiert, wäre es nicht mal clever, da eine Regeländerung zu machen?
Man muss ja erstmal unterscheiden zwischen zwei Platzverweisen. Einmal die Version gelb-rote Karte Platzverweis und einmal die rote Karte Platzverweis. Für beide wird erstmal im Fußball auch kein Unterschied gemacht, denn beide haben zur Folge, dass ein Spieler das Feld verlässt, also für das Spiel aus dem Spiel ist. Im Fußball bleiben die Teams ja reduziert. Bei einer gelb-roten Karte als auch bei einer roten Karte. Es gibt also einen langfristig anhaltenden Effekt dieser beiden Karten. So, im Futsal ist es nun der Unterschied. Beides führt zunächst zu einer Reduktion der Teams, aber eben nur 2 Minuten. Und auch nur für das Team, was vielleicht Gewalt erfahren hat, wenn wir es so nennen, wenn wir halt eben über eine Tätigkeit sprechen, auch nur für bis zu dem Moment, wo sie ein Tor schießen. Und darüber können wir halt echt mal diskutieren, denn für mich ist der Unterschied zum Fußball und Futsal, dass Fußball ein Low-Scoring-Game ist. Das heißt, wenn ich dort ein über das ganze Spiel habe ich einen Spieler mehr und kann also multiple Tore schießen aufgrund dieser Überzahl. Im Futsal ist es mir nur möglich, ein Tor zu schießen, Überzahl. Und es ist kein Low-Scoring-Game. Also der Wert eines Tores ist viel geringer als im Fußball. Und dann ist halt die Frage, wie in Portugal. Portugal hat am Ende, ist es positiv für Portugal ausgegangen, weil der Spieler eben, erstmal Ricardinho war nicht verletzt. Und der Spieler, der runtergegangen ist, war einer der besten Spieler des Gegners. Aber man kann sich ja die Situation vorstellen, der 5. Auswechselspieler des Gegners verletzt den besten Spieler eines Teams. Bekommt rot. Das Team 2 Minuten Überzahl, schießt ein Tor, es wird aufgefüllt, man hat den besten Spieler verloren, das andere Team ist in derselben Stärke und man hat nur ein Tor erzielt. Und ich finde, bei einer gelb-roten Karte vielleicht ist es okay, das sind ja auch keine Tätlichkeiten, das sind ja dann kleinere Fouls, bei uns in den Amateurligen Wechselfehler. Ja, ja. So banal, wie es eben in den Amateurligen ist, so Wechselfehler, Trikotfehler, was weiß ich. Aber ja, also ich glaube, die Strafe im Futsal muss dahingehend adjustiert werden. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder man erhöht die Zeit, in der das Team in Unterzahl spielt. Sagen wir mal 3 Minuten in Unterzahl, bei einer roten Karte, bei einer gelb-roten Karte 2 Minuten. Oder man und oder, vielleicht auch so sogar zusammen, man macht 3 Minuten Überzahlspiel, aber ohne die Regel, dass das gegnerische Team auffüllt. Diese Auffüllregel fällt weg. Erst nach 3 Minuten, also wirklich 3 Minuten und dann wird aufgefüllt. Wie siehst du denn die Sache?
Ja, ich würde es auch mit dieser Torregelung, mit der Auffüllregelung ein bisschen verschärfen. Also eine glatte rote Karte sollte nicht dazu führen, dass wenn man ein Gegentor bekommen hat, dass man wieder auffüllen kann.
Oh, schon Halbzeit jetzt, Sebastian.
Wir haben noch die Halbzeit für das Thema. Ist doch gut, ist kein Problem. Dann schließen wir die eben ab. Also kann ich ja einfach mit den Worten, du kannst natürlich noch deinen Senf dazugeben, aber für mich wäre es, ich kann da meine Perspektive adjustieren, also diese anpassen, die modifizieren, die Regel wäre für mich, rote Karte, diese Torregelung also oder auffüllen durch Toren wegzulassen. Man muss die Zeit in Unterzahl absitzen. Und wenn du dann 3 Tore kriegst, kriegst du halt 3 Tore. Es muss eine rote Karte, weil die hat ja dann wirklich einen Schaden. Jetzt müssen wir unterscheiden. Eine rote Karte, eine Tätigkeit, ist ein dissoziales Verhalten. Gerade habe ich von asozial gesprochen. Dissozial ist absichtlich schädigend. Das ist nicht nur man geht wirklich mit einer Absicht da rein, und es ist auch asozial natürlich, weil man auch natürlich in Kauf nehmen schädigt. Weil wenn man da mit einer Blutgrätsche reingeht und den Ball trifft, aber dabei noch das Fußgelenk zersplittert, ist das natürlich, ne, man wollte das Tor verhindern oder sonst was, aber man nimmt in Kauf, es ist einfach nur ein dissoziales Verhalten und das sind rote Karten. Und deswegen, das darf durchaus im Sport, weil das ist das Gegenteil von Sport. Das ist das Gegenteil von Sport. Und deswegen finde ich, darf man bei einer roten Karte hier, sollte man hier vielleicht sagen, also das wäre jetzt eine Idee, aber das wird die FIFA wahrscheinlich jetzt nicht hier hören, aber diese Auffüllregelung durch Torerfolg würde ich einfach weglassen.
Bei einer roten Karte. Wir reden über die rote Karte, ne? Die gelb-rote Karte ist eigentlich auch.
Dann die gelb-rote Karte. Das ist okay, ja eine Summierung. Oder? Summierung weniger schlimmer. Also Taten. Das heißt, hier geht es darum, es ist weniger schlimm, es ist weniger schädigend. Und deswegen haben wir auch die Unterscheidung, dass wir bei einem einfachen Foulspiel, wenn jemand einfach 3-mal foult, dann sagt man sich, okay, jetzt reicht's, er sollte nicht so häufig foulen, dann kriegt er eine gelbe Karte. Oder es ist irgendwie ein taktisches Foul, was aber nicht verletzend ist, ein Trikot ziehen oder sowas, gelbe Karte, zack. Und das summiert sich dann. Und da kann man doch sagen, okay, dann kommt die Zeitstrafe, na klar, aber beim Torerfolg des Gegners kannst du wieder auffüllen. Dann hat diese gelb-rote Karte ihre Wirkung erzeugt und ist auch abschreckend genug, weil das wäre die normale Strafe. Aber die rote Karte muss noch strikter vermieden werden. Also wirklich, Und das wäre präventiv, das wäre jetzt auch pädagogisch tatsächlich. Wie setze ich da Regeln, damit am Ende der Effekt bei rumkommt? Und da würde ich sagen, aus pädagogischer Sicht wäre die rote Karte hier schlimmer zu ahnden. Und zwar einfach, du kannst mehr Tore kassieren, ganz einfach. Und das wäre für mich eine sinnhafte pädagogische Regelung, um gelbe und rote Karten nochmal zu differenzieren für den Futsal, weil im Futsal sehen wir, geht es ja auch viel schneller. Also wir müssen da auch eine individuelle Regel finden oder eine situativere Perspektive auf solche Regeln, weil wenn du das nur aus dem Fußball überträgst, merkst du auch so beim Futsal, okay, ey, es gibt halt auch so viele kleine Situationen, oh, da kannst du halt mal schnell eine gelbe Karte kriegen. Das muss gar nicht so
Ja.
wild, aber eine rote Karte ist einfach schädigend. Und wir haben Glück, dass Ricardinho da, der hat ja noch sein Shirt hochgezogen, man hat da einen richtigen Abdruck gesehen von der
Das
Faust,
habe ich
ne?
gar nicht mehr
Das, ja, der hat so einen
mitbekommen. Ja.
roten, ey, das, ganz ehrlich, also da, Boruto, was für ein Bärendienst. Also, so sorry, der wird richtig, also der muss gelitten haben am Ende, aber auch
Ja.
verdienterweise irgendwie moralisch, weil der da Argentinien vielleicht den Titel
Du kannst das sogar, ich will
hätte
das vielleicht
gewinnen
sogar
sehen.
mal ganz exzessiv sagen. Also, wenn du in einem Finale stehst, also noch nicht mal auf Profi-Ebene, weil dort viele Kameras sind, aber ich meine, wir reden ja bei Regeländerungen, betrifft das ja zu 99% oder 95% allem Amateurspiele. Ja, weil es eben diese oben, diese Spitzengruppe sind ja nicht viele Spiele in dieser,
Ja.
die gestreamt werden, wo auch mit Videoreferee, sondern wir reden ja, wenn wir über Regeländerungen reden und als Impact reden, finde ich, über Breitensport. Was macht das mit den Teams? Und dort ist ja der Anreiz auch groß, gerade wenn die Hallen vielleicht ganz leer sind. Ja, du spielst irgendwie um eine Qualifikation, um den Klassenerhalt. Dann schickst du den letzten Auswechselspieler aufs Feld, der den gegnerischen besten Spieler richtig wegknüppelt. Und das geht
Ja.
halt beim Fußball auch nicht. Du hast deine 11 Spieler, die stellst du auf, das sind vermeintlich die besten. Und wenn du dort einen verlierst und sagst, hey, jetzt tackle den mal weg mit Rot, dann hast du halt den besten, oder einen der 11 Besten verloren. Im
Ja, das
Futsal, durch
ist.
diese ständige Wechselregelung, kannst du den unwichtigsten Spieler einwechseln.
Und
Ja?
das heißt, wir haben Tür und Tor geöffnet für eine gewisse Böswilligkeit. Und ich muss auch noch mal sagen, da schützt dich auch der VAR nicht vor. Das hat man jetzt gesehen. Der Boruto weiß doch, dass das im Nachgang gesehen wird. Die wissen, sind doch alle geschult,
Ja.
die wissen alle Bescheid. Hier gibt es einen Videoschiedsrichter, der sieht sowas. Die haben aus allen Winkeln haben die Kameras. So, das heißt, wir haben hier halt auch eine Handlung, die ist vielleicht gar nicht geplant. Die ist einfach nur emotional, situativ. Das kann man nicht verhindern. Man kann es aber dann am Ende vielleicht ins Bewusstsein rufen, dass man es ahnden wird, wegen dem VAR auf höchstem Niveau, indem man die Strafe ein bisschen härter setzt. Das würde, glaube ich, eher dazu führen, dass jemand das unterlässt. Weil, wie wir merken, ist trotz VAR und sonst was, wird es nicht unterlassen. Und sogar im WM-Finale, sorry, ist ja vergleichbar mit Zidans Kopfstoß gegen Materazzi 2006. So, ne?
Stimmt.
Da
Ja,
sieht die ganze
richtig.
Welt zu. Ja, wir haben hier Borutto hat den Zidane gemacht. Na, dabei hat Zidane natürlich eine andere Biografie und eine andere Ära
Naja.
geprägt als
Aber vielleicht ist
Borutto.
ja auch eine Beleidigung gefallen. Ich meine, das müsste man wissen. Ich habe das nicht weiterverfolgt,
Ja,
was
aber.
Boruto gesagt, warum hat ist er dort
Ja,
entsprechend
aber.
jetzt.
Aber du weißt doch auch, Ricardinho, der beleidigt. Also, wenn irgendjemand jemanden beleidigt, dann ist das halt Trash-Talk. Das ist nach dem Spiel vergessen. Niemand hasst sich da in Wirklichkeit. So hoffen wir. Und es ist einfach eine emotionale Situation vielleicht. Und
Ja.
die muss irgendwie unterbunden werden, weil sonst wird es noch schlimmer. Es hätte auch sein können, dass er jemand das Bein bricht. Das weiß man nicht. Wobei das sieht man auch ohne VAR. Also das war eine versteckte Tätigkeit. Und er wusste aber, sie bleibt nicht versteckt. Das wusste er, wenn er sich das
Ja.
reflektiert. VAR. Und da muss man schauen, in Zukunft vielleicht, wie kann man diese Strafen einfach so regeln, damit man sowas präventiert. Weil es geht ja hier um Prävention einer absichtlichen oder fahrlässigen tatsächlichen Schädigung des Spielers.
Total, ja, bin ich ganz bei dir. Alles gut.
Gut.
Lass mal zu
So.
meinen Themen. Ich mache mal hier Start für meine Halbzeit. Wo ist mein Buzzer? Da ist der Buzzer. Ich habe auch zwei Themen. Das eine
Ja,
Thema.
ich hab ja noch gar kein Thema, zweites Thema. Da kommen wir gleich. Wir
Ach so, ich
können
dachte, das war das.
ja, am Ende der Sendung können wir die Bundesligaspiele kurz.
Ach so, das war mein zweites Thema. Siehst du,
Ach
dann
so,
ist doch gut.
super, dann haben wir beide das. Das ist wunderbar.
Ja.
Win-win-win.
Erstes Thema. Zuschauer. Bundesliga. Da sind wir auch gerade bei uns, ja, bei Fortuna so ein bisschen in der Diskussion. Ich bin da ja immer eher der Realist. Und was für Zuschauerzahlen können wir erwarten in der Futsal-Bundesliga? Dort haben wir jetzt erste Zahlen und die weisen darauf hin, naja, 100 bis 200 Zuschauer. Im Castello hatten wir klar im ersten Spiel mehr Zuschauer, was aber auch darauf zurückzuführen war, einmal Freitag. Dort waren, das gibt keine Parallel-Events für Amateursportler im Fußballbereich, außer Trainingseinheiten. Und klar, ist das erste Spiel der Saison, das erste Bundesligaspiel aller Zeiten. So, das ist also so ein Einmaleffekt, da kommt jeder, der mit Futsal in Verbindung steht. Ich konnte sogar Kollegen von mir aus der Arbeit überzeugen, die noch nie was vom Futsal gehört haben. Hey, hier ist das erste Spiel der Bundesliga, kommt mal vorbei. Ja, deswegen haben sie sich überzeugen lassen und sind mitgekommen. Fand das auch super. So, und jetzt, was können wir weiter erwarten? Meine Meinung, ja, 100 bis 200 Zuschauer. Und was können Vereine machen, um diese Zuschauerzahl zu erhöhen? Und wie hoch kann es gehen? Was würdest du sagen? Also was wären, so aus deiner Meinung, kann man das beeinflussen, die Nachfrage nach Futsal? Stark, schwach, wie auch immer. Und ja, was sind so deine Schätzungen erstmal für die Zuschauer?
Also, ein Sprichwort, was immer wieder fällt, ist halt Werbung. Ne? Werbung. Man macht Werbung. Aber Werbung ist ja halt nicht gleich Werbung. Nur ein Plakat an die Wand setzen oder Informationen vermitteln an Daten, dass am Samstag ein Spiel stattfindet, ist bei Zunahme an dieser Werbung vielleicht gar nicht so zielführend, weil das natürlich ein Event ist, Futsal, dem man dann einmal begegnet und danach ist das halt wie so ein, ich weiß nicht, wir hatten das mal im Vorgespräch so als Theaterbesuch, denn das ist einmal im Jahr. So. Genau. Wichtig ist, dass man über seine Werbung oder über die Kommunikation, das ist ja eine Kommunikation nach außen, wenn man so will, dass man Identifikationsaspekte mit reinbringt, zum Beispiel Emotionen. Das heißt, Verknüpfungspunkte. Deswegen wünschen wir uns ja auch dauernd gute Image-Videos und Trailers. Deswegen sagen wir letztes Mal hot, richtig geil, wenn das jemand sieht und der sieht dann hier die Spieler, die Emotionen, vielleicht auch Zuschauer, dann denkt er sich, hey, da will ich gerne hin. Da will ich auch gerne häufiger hin. Ich habe ja selbst gesagt, als ich das gesehen habe, wenn ich in der Nähe von Hohenstein wohnen würde, ich würde hingehen. Und dann würde ich mich vielleicht sogar fesseln lassen. Ich würde mich identifizieren mit dieser Kultur, mit der Stimmung. Aber das gelingt mir nicht durch ein Plakat X, ne? Oder sonst was. Ich brauche also qualitative, kulturelle Zugänge. Und das heißt, hier in dem Moment zum Beispiel wäre ein Vorschlag, könnte man machen über gewisse emotionale Image-Spots oder Einsichten, Emotionen halt verkörpern. Das ist ja auch, ist, auf dieser Basis kritisieren wir auch dann so 0815 Videos vom DFB, weil sie uns das eben nicht geben. Wo ist da der Zugang? Wo ist der Türöffner für mich, wo ich rein möchte, wo ich reingezogen werde wie in einem Sog sozusagen? Und das muss halt irgendwie versucht werden zu vermitteln. So, und dann haben wir natürlich bei uns einen ganz großen Faktor, ist natürlich die Mundpropaganda. Wir haben auch viele, also in der Vergangenheit hat man immer im Futsal natürlich Familienmitglieder und Freunde, die dann kommen. Dadurch hast du halt schon mal ganz schnell 200 Leute. Aber wenn du von mehr redest, wie 500 oder 1000, und du hast ein Castello in Düsseldorf, wo du auch mal mehr als 1000 Leute reinlassen könntest, dann brauchst du eine ganz andere professionelle Perspektive. Da musst du pädagogisch, psychologisch, ökonomisch miteinander verknüpfen, um eine Strategie und ein Konzept zu entwickeln, damit du Kultur vermitteln kannst. Du musst diese Kultur vermitteln und du musst denjenigen das Gefühl geben, du bist Teil dieser Kultur, diese Kultur ist Teil von dir. Und das würde ich jetzt zum Beispiel, da wäre mein Punkt, so Emotionen mit einzubringen.
Ist ja vielleicht auch bei den Holzpfosten-Schwerte über einen Zeitraum passiert. Diese Emotionalisierung, die einmal aus diesen familiären Verhältnissen beim Spieltag zustande kam, aber auch über diese Ultras, die sich gegründet haben, die dann Stimmung gemacht haben. Wahrscheinlich wäre es ohne diese Ultragruppe, die mit Trommeln in die Halle sind, niemals so hochgeploppt. Dann ist es so leer, so ruhig. Man muss ja sagen, in unseren Futsalhallen, dann ist es ja wirklich totsterbensruhig.
Also, ja, man könnte ja auch einen Fanclub gründen in einer gewissen Art und Weise. Und dort drüber dann sozusagen diese emotionale Kommunikation zu machen. Das heißt wirklich auch Fanclub-Beauftragte. Das hat ja bei Holzpfostenschwerte früher, da gab es ja den Fanclub-Beauftragten oder Vorstand und der hat sicherlich auch dafür diese Kommunikation und Werbung, aber nicht nur, guck mal, Samstag ist ein Spiel, sondern dann gab es da einen Slogan, dann gab es da Emotionen, dann gab es Musik. Das sind Dinge, die binden dich, die machen Identifikation und Gruppenzugehörigkeitsgefühl. Und das ist ganz wichtig.
Das ist gar nicht schlecht, weil ich habe damals beim PCF Mühlheim hatten wir auch mal die Diskussion, wir brauchen mehr Zuschauer. Und mein Ansatz war, ja, kauf Trommeln, hol Leute ran, die trommeln, ob du die jetzt bezahlst oder nicht, irgendwie, da müssen Leute sich hinsetzen und erstmal anfangen zu trommeln. Ja. Erst dann entsteht ja Emotion, so wie du sagst, da bin ich ganz bei dir, als Vehikel, denn das reine Futsalerlebnis, was auf dem Platz passiert, Konsumkapital, kann ein Neuling nicht einschätzen. Das heißt, jemand, der neu in die Halle kommt, kann eigentlich nur etwas bewerten, was er kennt und was er spüren kann und fühlen kann. Und das ist Stimmung.
Mhm.
So, genau, wenn du Stimmung. In so eine Halle kommst, ohne Stimmung und siehst nur den reinen Sport, den blanken Sport, dann ist das für die, die im Sport drin sind, super. Die wollen vielleicht eher nicht diese lauten, schreienden Fans. Ja, man will sich so auf das Spiel konzentrieren. Gibt es ja auch vor dem Fernseher auf das Thema. Und aber in die Halle zu holen, dann braucht man vielleicht sowas. Das finde ich gut, den Ansatz auf jeden Fall, dass man da investiert. Also anstatt in Werbung zu investieren, in Emotionen am Spieltag zu investieren.
Ja, viel mehr in sowas. Na, da würde ich mir auch, also da würde ich auch schauen, jemanden da zu finden, der da zumindest eine reflexive Auseinandersetzung zu hat, damit er so Konzepte, weil das sind ja schon eher, da musst du Wissen haben um Kulturwissenschaft, um Ökonomie, um Psychologie, Pädagogik, das, und da musst du ein bisschen Wissen rausfinden. Also vereinfacht gesagt ist das ja auch für viele Marketing-Leute ein ganz wichtiges Wissen. So, aber die Frage ist halt, wie schaffe ich das auch noch, diese Futsal-Kultur dann mit dieser bekannten Kultur? Ja. Manchmal, also die Trommeln, du sagst ja schon, Trommeln, das ist so eine Art Wiedererkennungswert, den man dann, da, wo man sich reinfindet. Das ist Rhythmus. Rhythmus ist übrigens etwas, was ein Urbedürfnis von uns ist. Das siehst du auch auf, ich weiß nicht, ob du das schon stimmt. Mal, gerade aktuell Corona, es gibt ja auch so Demos in Berlin und so weiter. Ich gucke mir das ja auch hier und da an. Aber da merkt man einfach, wie man eine Demo lenkt. Eine Demo lenkt jemand, der trommelt. Vorne ist einer, der trommelt und eine Fahne hat und dann laufen alle hinterher. Das ist so ein Herdentrieb, der entsteht. Und genau, ohne es falsch zu sagen, sowas willst du doch auch in der Halle haben. Du willst eine Art Herdentrieb und jemand muss sich fühlen, als würde er Teil der Herde sein. Und das Trommeln und die Emotionen.
Also ich hoffe, du bist nicht für die Demo, sondern du guckst dir das nur so zu.
Nein, ich analysiere das ja aus der Zeit. Ja, okay. Weil da musst du auch natürlich in gewisser Art und Weise verstehen, dass das Demokratieforschung ist. Ne? Ich bin ja Demokratieforscher auch und Ungleichheitsforscher. Ich gucke mir das sehr interessiert an und die Daten und so weiter. Ne? Und ich interessiere mich für Gruppenprozesse. Wie entsteht eigentlich eine Masse auf einmal? Und wie trennt man diese auch wieder? Wie steuert man das Ganze? Das nennt man Governance Design. Da gibt es tolle Habilitationsschriften aktuell, wie man regiert und auch Demos in einer gewissen Art und Weise wieder auflöst.
Wir brauchen eine Futsal-Demo. Wir brauchen
eine Futsal-Demo.
Pro Futsal-Demo und dann irgendwie aufhängen. Nee.
Ist einfach nur, da habe ich mich das jetzt mit solchen Gruppen und Herdenprozessen auseinandergesetzt. Und da ist es eben so, dass das wird genutzt. Dieses Bedürfnis an einer Herde, wir sind Herdentiere in gewisser Art und Weise. Wir wollen Verbundenheit. Wir haben ein Bindungssystem im Hirn. Ja, wir haben alle und alle von uns.
Aber dann hast du nur, also wenn wir da vielleicht zurückzukommen, ganz kurz, soll ich es unterbrechen, aber wir haben auch noch das zweite Thema. Dann hast du ja lange, das wirkt ja nur sehr langfristig. Also das geht nicht von heute auf morgen, dass du dann diese Bindung, diese Kultur, diese Emotionen aufbaust. Ich finde auch den Ansatz ganz nett, das versuchen wir auch ab und zu, verschiedene Fußball-Kinderteams anzusprechen, in die Halle zu kommen. Ja, für die ist das auch mal ein Event. Das ist auch cool, aber ich finde, dass dieser Ansatz ist gut, weil du halt die Halle füllen kannst, aber erstmal die Zahlen weniger. Zweitens, du kannst jetzt auch nicht dieses Modell unendlich fortsetzen, weil erstens, auch die Teams werden nicht jedes Wochenende in die Halle kommen wollen. Ja. Und vor allen Dingen, wenn die Anzahl von Kindern höher ist als, oder eine eigentlich höher, aber einen sehr hohen Anteil hat, gegenüber anderen Zuschauern, ist das auch sehr störend.
Ja, ich will.
Also du willst jetzt nicht als Senior einen Großteil von Kindern in so einem Futsal-Event haben. War ich auch schon mal bei einigen Futsalspielen unserer Nationalmannschaft war das der Fall, wo dann halt ein sehr hoher Anteil von Kindern war. Das ist schon, das darf man nicht exzessiv betreiben. Mhm. Ja, aber auch diese Kinder, die brauchen ja auch lange, ist alles langfristig. Aber ich finde, diese kurzfristigen Peak und was sie induzieren, ich sehe da nichts. Ich glaube, wir können nichts machen bis zum Ende der Saison, was die Zuschauerzahlen nachhaltig signifikant steigert, oder? Also fällt dir was ein, wie ich, ja, okay, jetzt habe ich 200, nee, ich will 500 haben. Ich muss nur Werbung machen. Ja,
Daniel, das ist halt das Ding, das zu planen ist schwierig. Du kannst mit Menschen ganz schwer durchkalkulieren, was da passiert, Prozesse. Da musst du musst eigentlich Prozesssteuerung lernen. Du musst lernen, den Prozess zu begleiten und zu gucken, immer wieder die Feedback-Schleife reinzuholen, ne? So typischen Management-Prozess, wenn man will, als Kreislauf.
Und ich bin ganz verwundert, Sebastian.
Ich lehre das doch teilweise.
Oh, Management, aus deinem Munde, schau an.
Ja, Sozialmanagement.
Ich dachte, das wäre kapitalistisches Hexenzeug.
Nee, so wichtiges Management ist doch im Ursprung aus dem Latein, mein Freund. Es ist doch nur
Okay, sehr
bewerkstelligen.
gut,
Wie
alles klar.
bewerkstelligen wir eigentlich Entwicklung? Und da muss man halt schauen, dass man halt am Ende des Tages so eine Art eine Sollordnung für sich hat, also mehr oder weniger eine Theorie, was will man da haben, dann daraus einen Plan macht und dann aber immer wieder Soll-Ist-Abgleich, Prozesssteuerung, versteht, okay, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert und dann immer wieder abgleichen, Daten, lernen. Das ist Lernen als mit Konzept. Aber was ich sagen will, ist halt, ich muss auch ehrlich sagen, diese Geschichten, dass man so, ohne, und es hört sich ja hart an, aber so Kinderbusse einlädt und dann auf einmal hat man da Kinder auf der Tribüne. Ich finde, ob das wirklich das Richtige, die richtige Herangehensweise ist, wirklich fragwürdig, auch aus pädagogischer Sicht. Finde ich das auch fragwürdig. Weil einerseits Kinder nicht, also was heißt, steuern die groß zur Stimmung bei? Das ist halt auch wieder eine Frage, ne? Wenn wir sagen, Stimmung ist auch mit ein entscheidender Faktor. Also man kann auf jeden Fall aus allem etwas Positives, aber auch aus allem etwas Negatives ziehen. Und man sollte vor allem auch mal schauen, was eben welches Potenzial mitbringt, welche positiven Aspekte welches Potenzial haben. Und ich würde sagen, jetzt zum Beispiel diese Kinderbusse, die eingeladen werden zu Nationalmannschaftsspielen und so weiter, sind für mich nicht die richtige Wirkung. Für mich wäre es interessanter, Prozessdenken reinzukriegen, um dort halt wirklich zu schauen, was funktioniert, was nicht. Und am Ende des Tages wirklich auch um ja, Emotionalität mehr einbringen zu können. Nicht gekünstelt, sondern prozessual. Wirklich, setz einen mit der Trommel hin und guck, was passiert. Guck, was passiert,
Ja.
was für
Wir haben das
Gesänge
so ein bisschen
entstehen.
gemacht, auch zu schauen, verschiedene Spiele an verschiedenen Spieluhrzeiten anzusetzen,
Ja.
um zu schauen, ob das ein Faktor ist. Das nennt man ja AB-Testing. Also in der Welt
Ja.
des Data Science und der Experimentalforschung nennt man das AB-Testing oder Feldexperiment. Ja, nur dann kannst du wirklich Kausalität messen, indem du Variablen variierst. Und du kannst dich theoretisch Tage, Wochen darüber streiten, ob ein Spiel am Samstag 13 Uhr besser ist als Sonntag 13 Uhr besser ist als Sonntag 18 Uhr. Nee, Samstag
Ja.
13 Uhr, als nee doch, Sonntag 13
Ja,
Uhr und
aber
Samstag. So,
das ist
ey.
die Rahmung. Das ist die
Ja.
Rahmung. Genau, das ist die Rahmung. Und
Aber
da muss
da
man
kannst du ja,
schauen.
wenn du keine Zahlen
Ja.
hast, das meine ich, hast du auch gesagt, Prozesse begleiten, variieren,
Genau.
schauen, wenn du diskutieren darüber bringt gar nichts, was
Genau.
theoretisch passieren könnte,
Genau.
weil, wie du schon sagst, menschliche Verhaltensweisen sind nicht planbar, nur ganz schwer vorhersehbar, man muss es testen und dann, aber
Man
fassen wir
muss.
es, ja, willst du noch
Es
was
gibt da schon, also ich komme auch aus der Organisationspsychologie in dem Bereich. Deswegen, wenn ich vom Management spreche, gehe ich auch gerne in diese Richtung. Aber was ich sagen will, ist, wir können nur Möglichkeitsräume schaffen. Und diese Möglichkeitsräume können wir dann, wie du schon sagst, Möglichkeitsraum A ist dann Sonntag, Möglichkeitsraum B ist Freitag. Und dann gucken wir, in welchem Möglichkeitsraum was passiert, was für Prozesse dort entstehen. Und dann müssen wir dort wieder gucken und sehen, was ist der beste Möglichkeitsraum. Und dann können wir diesen Möglichkeitsraum weiter füllen. Und das ist das Interessante daran, dass mal, was du gerade sagst, diese Feldexperimente beispielsweise, ist ja auch immer so eine Art Möglichkeitsraumvergleich. Und das finde ich halt immer ganz interessant. Und da sollten wir im Futsal auch, das ist ganz wichtig, um Prozess zu begleiten und zu verstehen, dass man, wie du schon sagst, sowas zum Beispiel auf die Kette kriegt und ausprobiert, Try and Error, ganz
Ja.
einfach, und gucken, was funktioniert. Und dann, und das ist halt das Ding, dann hast du die optimale Entwicklung. Und dann wirst du auch sehen, dass optimale Entwicklung nicht heißt, du bist exponentiell wachsend, sondern sukzessive, Schritt für
Ja.
Schritt, etappenweise, manchmal Hauptsache auch wichtig, dass du intervenieren kannst, wenn du abfallende Bereiche hast, dann musst du nicht wiederum reagieren. Also, dass du wirklich sukzessive lernst. Und ich glaube, da gibt es mehrere Ansätze, aber
Ja.
sicherlich nicht der, ich hau jetzt ein Plakat raus und dadurch wünsche ich mir 1000 Zuschauer.
Ich
Das
glaube
funktioniert.
sogar, die Halle an sich ist egal. Weil viele denken
Ja.
jetzt, ja, wir haben einen riesen Vorteil mit der schönen Halle im Castello. Nein, ich glaube eher nicht. Ja, es könnte sogar aufgrund der Größe ein Hemmnis sein. Lieber in ein kleines Schmuckkästchen gehen, was mit 300 Leuten komplett voll ist, dann noch ein Trommler rein, wie eben in Schwerte, wie in Sennestadt, die dann eben in diesen kleinen Hallen super Stimmung gezaubert haben. In Penzberg war jetzt auch ein bisschen Stimmung, glaube ich, da bei
Ja.
dem einen Bundesligaspiel.
Ja, oder Hohenstein ist auch jetzt keine
Ja,
Riesenhalle,
richtig,
ist auch
Hohenstein
eine
ist ja
Halle.
eine super, eigentlich eine perfekte Halle für diese Bundesliga. Ist perfekt.
Echt, wenn
Ja.
Hohenstein hier in NRW wäre, ich würde hinfahren. Zu
Ja,
jedem
gut, wir sind ja
Spiel.
drinne. Aber du musst dich ja immer fragen, nicht, will ich zum Futsalspiel gehen, sondern
Ja.
will ich zur Bundesliga Kleinfeldfußball gehen? Will ich zur Bundesliga Tennis oder Bundesliga Rollhockey gehen? Du siehst so ein Plakat Und dann gehst du da hin. Ja? Also erstmal gehst du nicht hin, weil du ein Plakat siehst. Ganz einfach, ja. Aber ja, du gehst vielleicht hin, weil deine Freunde sagen, hey Sebastian, hier, ich mach Rollhockey, komm doch mal mit zu einem Bundesligaspiel. Dann gehst du da mal mit hin. Und genau, wenn du da hingehst und dort ist keine Stimmung und eigentlich hast du emotional nichts davon, wirst du da, außer vielleicht für deinen Kumpel, dort nie wieder hingehen.
Und der Kumpel hat einen inhaltlichen Bezugspunkt. Der hat sich verliebt in den Sport, weil er vielleicht mal in Schwerte war oder weil er diesen Sport betreibt. Aber das meine ich ja mit dieser Mundpropaganda, die ist wichtig, aber da musst du auch diesen Möglichkeitsraum ermöglichen. Du musst
aber
das ermöglichen.
Ja, aber die schafft ja nur diesen Einmaleffekt, dass der einmal genau in die Halle kommt. Und wenn das dann nicht passt.
Genau, wenn es dann nicht passt, könnte es
kommt der nie alleine Zeit wieder
gar nicht mehr passen. Deswegen musst du dann in dem Moment wissen, du hast hier Möglichkeitsraum, hier musst du jetzt Stimmung, Trommeln, und wir reden, also lass uns einen Punkt, bring Trommeln rein. Mit Trommeln ist das eine andere Welt.
Ich kann vielleicht eine kleine Anekdote erzählen, fällt mir gerade ein. Und zwar war ich mit 16, 17, hatten wir auf unserer Schule in der Parallelklasse eine Volleyballspielerin. Und Volleyball in Suhl ist damals in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Heute spielen sie erste Bundesliga Volleyball. Und dann sind wir, weil eben ein Freund von mir die kannte, die dann da hingegangen. Ja, weil, ja, guck mal, die spielt ja von der Schule und die haben jetzt irgendwie erstes Spiel, zweite Bundesliga. Das war damals, wie jetzt hier, Bundesliga-Futsal. Ne? Das war halt, also über Bekannte sind wir dort hingekommen. Und dann war die Stimmung aber gut. Ja, da haben Leute, haben da gesungen, da gab es Chöre. Da waren nämlich von den Handballern, früher in Suhl, die viel stärker waren, waren dort dann so Trommler. Und die haben dann, weil das Handball dann abgestorben ist, sich da auch dem Futsal hingegeben und die haben dann angefangen Stimmung zu machen. Wir dann aber auch, wir haben auch so Trommeln, weil im Auswärtsspiel war halt nichts so, da war halt auch die Hallen tot, da haben wir so Trommeln, so kleine Trommeln mitgenommen. Über 3-4 Jahre war ich dann beim Volleyball, ich habe einfach Volleyball geguckt, weil das zuerst über diese Emotionsschiene gewirkt hat, weil das ein Event war mit meinen Freunden und dann hat man das Spiel langsam verstanden. Aber das Spiel hat mich ja nie wirklich interessiert. Weil sobald dann ich auch beim Studium war, ich habe mir nie wieder ein Volleyballspiel angeguckt. Ich habe mich jetzt nie auf die Idee gekommen, mir Volleyball anzuschauen. Einfach nur, obwohl ich weiß, was passiert, obwohl ich auch dann irgendwann wusste, was sind Taktiken. Nee, das.
Und was meinst du? Was meinst du, wie hoch der Prozentsatz von denen ist, die in ein Fußballstadion gehen, die halt auch gar nicht eigentlich Interesse an dem Spiel haben, sondern an dem Event, an das Gruppenzugehörigkeitsgefühl, an der Party, an der Feier, an all der Stimmung?
Der Großteil.
So. Ne? Ein ganz, ganz, ganz signifikanter Anteil, würde ich sagen. Ne? Und das muss man projizieren können. Das muss man versuchen zu verstehen. Und dann hat man eine Chance, auch so eine Kultur für den Futsal zu entwickeln. Und da müsste jetzt kein Futsal-Philosoph mit tiefer Analyse des Futsals sich hinsetzen, sondern auf die Tribüne, sondern jemand, der einfach Bock hat an der Halle, an der Stimmung, wenn ein Tor fällt, an der Emotion der Spieler, die sich auf die Fans und wiederum wechselwirkend sich geben. Das wäre geil. Ja. Das würde doch
geiler reichen. Hallensprecher, das Musik.
Das ist Leben. Das ist Leben. Und das muss man da reinkriegen. Ne? Das
wäre cool. Aber genau, Zuschauer nur ganz schnell. Deine Schätzung für die Bundesliga, Zuschauerzahlen. Was deine Schätzung so im Durchschnitt pro Team ist? Also keine, klar, gibt immer Teams, die haben ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber so im Durchschnitt, was würdest du denken, erwarten wir jetzt über die Saison?
Wow, das ist echt schwer, ne? Wenn wir gerade vom Prozess denken, weil wir wissen, wir stecken nicht in
den Verein. Kannst du Rage angeben?
Rage 200.
Okay, bin ich bei dir. Also ich finde auch 200, vielleicht 300, wenn es gut läuft. Aber dann ist auch erstmal, glaube ich, im ersten Jahr jetzt.
Ja, 200 Limit. Bis 300 ist eine gute Schätzung im Schnitt. Und das wäre schon für mich ein kleiner Erfolg, vor allem auf Corona-Bedingungen basiert.
Das stimmt.
Ne? Also,
ja, definitiv.
Das wäre top. Ja, aber kommen wir doch, wollen wir nicht zum Spieltag kommen?
Ja, klar.
Zum Sonntagsspieltag.
Wir haben ja nur ein Spiel am Samstag, aufgrund des Rückzugs von 1894, fehlt ja jetzt auch jeden Spieltag ein Spiel. Wir haben also nur noch.
Ja, das ist echt Spiele, schlimm, ne? Finde ich, ne?
Total.
Also, ich muss das mal einordnen. Entschuldigung, wenn ich mich jetzt hier gerade wieder. Ich will da was zu sagen. Wir haben nur noch 9 Teams in der Bundesliga. Das ist jetzt sicher. Berlin hat sich jetzt offiziell tatsächlich auch durch Nichtansetzung und ist raus aus der Geschichte, wenn man sich
Fußball.de und die zweite Halbzeit vorbei. Also.
Okay, dann lass uns doch das Abkühlen jetzt hier, die Verlängerung, was auch immer. Aber wir haben noch 9 Teams. Das heißt, wir haben ab sofort 1/5 weniger Spiele in der Bundesliga.
Das hört sich sehr dramatisch an, Herr Wendes.
Nein, das ist wichtig, weil wir haben hier keine 20er-Liga, wo du auf einmal nur 1/10 weniger Spiele hast. Du hast gleich aus 10, nicht nur 10, du hast das Doppelte an Spielen, die dir fehlen. Und Jetzt frage ich mich halt so, jetzt hat der DFB, jetzt haben wir so ein geiles Spiel am Samstagabend jetzt hier, das läuft jetzt gerade wahrscheinlich parallel oder es werden sich an, ist schon gelaufen, wir wissen nicht, wie es ausgegangen ist. Der HSV spielt gegen Hohenstein, das ist für mich ein Topspiel. Das wird in der CU-Arena stattfinden, das hätte für mich einen Live-Spielcharakter vielleicht sogar, hätte man ein Live-Spiel rausmachen können. Aber
CU-Arena ja, ist doch in Hohenstein, spielen die doch.
Ist das ein Hohenstein? Oh, ja. Sekunde, sehe ich das? Ah, habe ich es falsch rum? Ah, siehst du auch noch. Geil, Hohenstein für mich ja noch geiler. Weil ich finde die Stimmung dort, ich habe da auf jeden Fall, was ich von außen mitkriege. Warum, frage ich mich, ist dem DFB dieses Spiel kein Livestream wert? Das denke ich mir so, ne? Weil man auf der anderen Seite keine Tribüne hat in der Halle oder sonst was. Das denke ich so, okay, das wäre doch mal ein Live-Spiel. Weil jetzt hast du halt noch, natürlich, also am Ende wissen wir auch, am Ende des Tages werden jetzt nur noch die Top-Spiele gestreamt. Wir haben nur noch zwei Spiele in der offiziellen, in der regulären Saison, haben wir noch zwei Livestreams. Und da muss man echt sagen, man merkt, wie wenig das ist, wenn man weiß, jetzt hat man schon nur noch 9 Teams, nur noch 4/5 der Spiele übrig, also die da sind. Und dann frage ich mich so, okay, jetzt warum macht man nicht mehr Livespiele? Weil es gibt geile Spiele. Da könnte man, also wenn ich jetzt sehe, Hohenstein gegen HSV, was für eine geile Stimmung da sein könnte in der Halle. Ne? Man, auch wenn man die Zuschauer vielleicht nicht sieht auf dem Bild, aber man hört es. Ne? Man könnte so viel damit rausziehen. Es wäre für mich ein geiles Livestream-Spiel. Ich würde es gerne sehen, live, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist halt von meinem Wohnort 800 Kilometer entfernt. Da kann ich leider nicht so schnell hin. Ich würde es gerne live sehen. Oder zumindest Hohenstein, bitte. Das wäre so geil, das live zu streamen. Die haben doch auch Sport-Deutschland-Zeugs und so weiter gemacht. Also das wäre doch auch ein Sport-Deutschland-TV.
Ich kann ja auch nur immer noch jedem sagen, streamt einfach. Ja, streamt einfach. Denn der DFB müsste dann ja rechtlich vorgehen und dann würde auffallen, er kann gar nicht rechtlich vorgehen. Ja,
so. Das ist ein Kartell. So, das ist mit allen Juristen, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, mit denen du dich auseinandergesetzt hast, die sagen hier Tendenz Kartell. Ja. Ganz einfach. So, und da würde der DFB nicht durchkommen mit, aus deren Perspektive. Aber gut, was mir dann aufgefallen ist, für die Nationalmannschaft hat man diese beiden Spiele gestreamt und sonst was in Castell und so weiter. Dann denke ich mir so, okay, Nationalmannschaft ist natürlich ein Zugpferd, aber mittlerweile sollte die Bundesliga doch das Zugpferd mehr sein. Warum investiert man nicht ein bisschen, nimmt man ein bisschen da raus aus dem Budget der Nationalmannschaftsübertragung. Vielleicht überträgt man nur ein Spiel anstatt beide Spiele gegen Wales. Warum beide Spiele gegen Wales? Warum macht man die nur ein Spiel? Und dafür hat man ein Live-Spiel mehr in der Bundesliga. Das wäre doch schon bei so wenigen Spieltagen, hättest du auf einmal einen prozentualen Anstieg an Live-Spielen. Das ist viel mehr Auswirkung, als wenn du jetzt hier so ein Spiel gegen Wales mehr hast oder weniger. Das ist echt, sorry, das kommt mir dann so ein bisschen...
Ja. Vor allem, weil wieder um die emotionale Bindung zu dem Verein, also wenn du schon so ein bisschen vielleicht mal da warst, dann den Livestream ab und zu klicken, eine Woche später, das ist vielleicht einfach gemacht. Ja, dann guckt auch mal jemand, der eine Woche vorher mal zufällig in der Halle war, guckt dann den Livestream rein und sagt, guck mal jetzt mal an, was läuft denn da jetzt?
Ja, ist geil. Und das ist das Ding, jetzt ist die Frage für den DFB, was ist eigentlich das Zugpferd? Ist es die Nationalmannschaft? Ist es die Bundesliga? Für mich ist es muss es die Bundesliga sein, die muss jetzt gestärkt werden. Wir sehen durch den Wegfall von Berlin, die Vereine brauchen Präsenz, sie brauchen Einnahmequellen oder Einnahmegrundlagen, Möglichkeitsräume für Einnahmen. Dafür musst du Präsenz haben, vielleicht in der Übertragung. Sie werden die Dinge auch viel ernster nehmen, wenn der DFB sagt, hey, wir übertragen euer Spiel, wir fragen an. Dann wird der Verein auch sagen, huch, da müssen wir jetzt gerade was für organisieren, da wird man sich auch mehr Mühe geben vielleicht. Das ist alles Aktio und Reaktio. Aber dafür muss man die Schwerpunkte setzen. Und da frage ich mich auch schon in den Social-Media-Kanälen des DFBs, genau wie du, was heißt denn jetzt DFB-Futsal-Team? Ist das jetzt die Bundesliga-Seite, ist das die Nationalmannschaft oder ist das einfach so eine Mixform? Ich würde hier gerne in gewisser Art und Weise eine Trennung haben, dass man weiß, okay, das ist für die Bundesliga, das ist für die Nationalmannschaft. Aber aus meiner Sicht hier und da dürfte man ein bisschen weniger Nationalmannschaftsspiele übertragen oder vielleicht ein weniger Budget dafür raushauen und das gleiche Budget dann vielleicht für die Bundesliga investieren. Weil für mich wäre jetzt zum Beispiel die Bundesliga ein wichtiger Faktor, den man unterstützen muss, damit dieser zum dauerhaften Zugpferd wird. Weil die Bundesliga haben wir dauerhaft, haben wir über das ganze Jahr verteilt. Die Nationalmannschaft, die kommt alle 3 Monate. So, also das ist halt auch so, da muss man sich überlegen jetzt gerade im Prozess, welche wir...
Ja, vor allem, weil du, wie du es ja sagst, es geht ja gar nicht darum, dass du das eine abschaffst, sondern das eine einfach reduzierst, nur ein Spielstream, dafür ein Bundesligaspiel mehr.
Genau, das meine ich ja. Das meine ich ja. Ich will jetzt die Nationalmannschaft nicht dadurch diskreditieren, ne? Also die ist ja auch wichtig als Zugpferd. Aber die Bundesliga bedarf vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung und ja, auch Aufmerksamkeit.
Lass mal zu den Tipps kommen, sonst kommen wir hier nie am Ende.
Okay,
Tipps, komm.
Hohenstein gegen HSV Panthers. Was hast, ja. was, wir wissen ja noch nicht, wie es ausgegangen ist. Alle, die jetzt hören, die wissen,
16, 15, noch ein bisschen Zeit. Also, genau. Fang du an heute.
Ganz ehrlich, ich würde sagen, heißer Kandidat für mich wäre jetzt mal, wenn die HSV Panthers mit vollem Kader hinfahren, die HSV Panthers könnten Hohenstein hier Punkte klauen. Das wäre für mich eine Idee.
Ja, wahrscheinlich. Ich bin bei dir. Wenn es in Hamburg wäre, würde ich auf die Hamburg Panthers setzen.
Ja, deswegen.
Ich glaube, aufgrund der Reise Hohenstein.
Okay.
Außer
dann haben,
glaube ich, ja.
Ja, dann haben wir ein ganz heißes Duell. Das Duell Weimar gegen Wölfelschneider.
Oh ja, Düsseldorf gegen Mainz. Oh.
Düsseldorf, Fortuna Düsseldorf gegen die TSG 1846 Mainz. Möchtest du tippen, das Spiel?
Ja, wir haben auch ein paar Verletzte. Ist jetzt echt schwierig, das zu sagen. Es wird daher, denke ich, sehr ernst werden. Jetzt auch keine große jetzt Reisebelastung für Mainz. Jetzt ist okay. Boah, ja, ich darf ja nicht tippen. Es wird mega eng. Wahrscheinlich wird es ein 1-0, 2-1, 3-2. Ich glaube, am Ende schaffen wir es. Aber Mainz hat auf jeden Fall, das wird richtig spannend. Okay.
Als aus Solidarität, weil dir gegenüber bin ich natürlich auch solidarisch, aber Christian auch gegenüber. Und da du für Düsseldorf tippst, dann mache ich einfach das Gegenteil. Ich tippe auf Mainz. Dann haben wir eine Ausgeglichenheit, eine solidarische Ausgeglichenheit. Gut, dann haben wir noch Stuttgarter Futsal Club gegen Wacker Eagles Futsal. Dein Tipp. Also nicht Ergebnis.
Ja, wenn die Eagles in Stuttgart ankommen. nee, Spaß. Ja. Stuttgart, klar.
Ja, auch ganz klar. Ich denke, Stuttgarter Futsal Club wird sich da die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Genau. Nein, das wird eine 3-Punkte-Geschichte für Stuttgart. Dann, Abschlussspiel, weil der MCR Futsal Club Bielefeld hat spielfrei. Weil Berlin wäre heute der Gegner in Bielefeld gewesen. Berlin gibt es nicht mehr in der Bundesliga. Der MCR Futsal Club Bielefeld hat spielfrei. Aber letztes Spiel wäre der FC Penzberg gegen TSV Weilimdorf.
Ja, Weilimdorf wird jetzt schon, man kann jetzt auch Penzberg halt noch mehr besser analysieren mit mehr Szenen und wenn die Jungs das da gut machen und wissen jetzt, wie man dieses Fußballteam, ich glaube, da braucht es dann ein, zwei taktische Kniffe und dann könnte das dann wirklich recht zack, zack gehen. Also ich glaube, Weilimdorf, das wird schon auch ein klares Ding.
Wie du so hart sagst, Weilimdorf spielt gegen ein Fußballteam. das Futsalteam, das da dann auf dem Platz steht von Penzberg. Ja, ich gehe auch davon aus, dass Weilendorf.
Es ist nicht abwertig, es ist eher, was können die taktisch, technisch umsetzen?
Ja.
Ja, so okay, als dahingehend nicht abwerten, dass die schlechte Futsaler sind, weil für mich sind alle, die die in einem Futsalspiel spielen, sind Futsalspieler. So,
ja, klar, müssen
sich. Es geht eher, was können die aber taktisch, technisch, was spielen die? Was haben die für eine Logik im Kopf? Das ist natürlich was.
Das wollte ich nochmal rauskitzeln, dass du das klarstellst. Okay. Ne, aber Weilendorf wird hier wahrscheinlich mit aller Sicherheit das Ding mit nach Hause nehmen. Hoffe ich, gehe ich von aus, weil ich denke, der TSV ist damit verbunden, auch das stärkere Team. Und Penzberg hat 4 Punkte und wird hier wahrscheinlich ihre erste Niederlage hinnehmen.
Super, ja, da haben wir geschafft. Eigentlich wollten wir heute nur mal eine Stunde machen. Eieiei, jetzt sind wir fast wieder 1 Stunde 20 Minuten. Aber ja, ist halt viel. Ja,
ist geil.
Und ich hoffe, liebe Zuhörer, es hat euch Spaß gemacht. Ihr seid bis hierhin am Podcast geblieben, am Zuhörer. Vielleicht sollten wir am Ende immer so 100 Euro verlosen in den letzten. Wir sollen das immer verstecken.
Für jede Minute, die wir überziehen.
Ja, man weiß nicht, wann es kommt. Man muss also hören, wenn man wissen will, wo die 100 Euro
verstecken. Mach mal so eine Quizfrage zwischendurch. Aber wenn du die am Ende machst, dann spielen sie alle mit vor.
Ja, wir brauchen einen Sponsor, der finanziert uns dann diese 100 Euro Pause, finanziert er uns mit dem Werbespot. Und gleichzeitig kann man dann da an der Verlosung teilnehmen. Man weiß aber nie, wann das kommt.
Ja, dann müssen wir mal weiterhören.
Ja, vielleicht.
Okay, Daniel. Ja, es war mir eine Freude. Und ich wünsche allen da draußen eine gute Zeit. Ich freue mich auf das nächste Mal. Mach's gut, Daniel. Ne?
Jo, bis dann. Ciao zusammen.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf ikea.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.